At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Das ist meilenweit von der Realität entfernt. Der Konter von Thomas Tuchel gegen Uli Hoeneß saß. Dessen Vorwurf lautete, Tuchel habe junge Spieler nicht entwickeln können oder entwickeln wollen. Der Streit der Alpha-Tiere schlägt hohe Wellen. Angespannte Stimmung also bei den Bayern vor dem Champions-League-Hit gegen Real Madrid. Ganz anders die Stimmung beim neuen deutschen Meister. Das sind unsere Themen. Unschlagbar, die verletzte Trainerehre und das Dortmunder Desaster. 1:4 Pleite in Leipzig. Der BVB muss hoffen, dass die Bundesliga tatsächlich 5 Starter in die Champions League entsende. Das wollen wir besprechen mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte, der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, herzlich willkommen. Meinte gestern, ich wäre an Tuchels Stelle total sauer gewesen. Sowas geht nicht. Ein herzliches Willkommen an Christoph Knäher, den Fußballchef der Süddeutschen Zeitung. Und er meint, der Job als Bayern-Trainer ist nicht mehr so attraktiv, wie er es mal war. Ein herzliches Willkommen an Fritz von Thurn und Taxis, Jahrzehnte als Reporter, unter anderem für Sky, davor für die ARD, unterwegs. Er glaubt und findet, Uli Hoeneß müsse sich entschuldigen. Herzlich willkommen, lieber Fritz, und ein herzliches Willkommen an Fernando Caro, den Leiter der Geschäftsführung von Bayer Leverkusen. Er sagt, unsere Jungs, die von Bayer Leverkusen sind, weiter hungrig. Herr Caro, hat sich denn Ihr Lebensgefühl verändert, seitdem Sie sich Deutscher Meister nennen dürfen?
Nee, mein Lebensgefühl ist genauso, aber es ist natürlich schon anders. Man fühlt sich schon stolz darauf, was wir geschafft haben. Und ich habe ja immer gesagt, die Geschichte schuldet uns einen Titel. Und dass wir diese Meisterschaft geholt haben, ist natürlich schon was Besonderes.
Ja, dieses Zitat fällt ja immer wieder. Ich finde es auch sehr schön. Ich habe das hier auch mal wiedergegeben, geradezu poetisch. Wann ist Ihnen das in den Kopf gekommen?
Eigentlich, als ich angefangen habe.
Ja?
Also ich habe das schon, ich habe ja unter Haching damals miterlebt.
Ja.
Als Student in Deutschland und habe gesagt, boah, Fußball kann schon sehr, sehr hart sein, wenn man gesehen hat, was für eine Mannschaft Bayer Leverkusen hatte und wie schmerzlich das war, in Unterhaching zu verlieren. Punktegleich, nur Torverhältnis und ich habe gesagt, irgendwann mal werden die das gewinnen und das hat sich halt 24 Jahre lang hingezogen und deswegen, je froher bin ich für die ganzen Fans, für die Unterstützer und für die damals hart gearbeitet haben, dass wir das jetzt geschafft haben.
Die Geschichte hat geliefert, aber Sie haben Ihren Teil dazu beigetragen. Wäre eine Meisterschaft als ungeschlagenes Team so viel wert wie ein weiterer Titel?
Nein, ich glaube, die Titel sind schon mehr wert. Also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, ein Titel ist mir mehr wert, als ungeschlagen die Meisterschaft zu
gewinnen. Aber wäre schon schön.
Aber wir wollen eigentlich fast alles. Oder wir, solange wir im Flow sind, sagen wir, müssen wir uns nicht entscheiden, entweder oder. Also diese Fragen haben wir mit Rudi Völler oft diskutiert, aber die müssen wir jetzt nicht diskutieren.
Wir sprechen gleich ausführlich über Bayer Leverkusen. Zunächst aber nochmal sozusagen skizzenartig über das, was wir gestern erlebt haben in München. Haben Sie es eigentlich mitbekommen? Und wie war so Ihr Eindruck davon, dass Hoeneß erst Tuchel kritisiert hat und dann Tuchel bei uns am Mikrofon doch relativ robust darauf reagiert hat?
Ich habe das unten in der Kabine nach dem Spiel mitbekommen. Und war erstmal ein bisschen überrascht. Auf der anderen Seite, wenn man Uli Hoeneß kennt, weiß man ja, dass er immer ein Zitat parat hat oder immer bereit ist, was zu erzählen, was auch der Presse gefällt. Ist ja nicht so, dass die Presse was dagegen hat, wenn er einiges erzählt. Ne? Ich war ein bisschen verwundert, aber das muss man hinnehmen.
Fritz, wir greifen auf deine jahrzehntelange Erfahrung zurück. Hat es eine solche Dimension, auch dessen, dass der immer noch angestellte Tuchel doch relativ scharf gegen Hoeneß dann angreift, schon mal erlebt?
Nein, ich habe natürlich mit Uli Hoeneß, den ich von so groß kenne, sehr, sehr viel erlebt. Und er hat immer wieder ungewöhnliche Dinge gemacht. Aber das hat eine andere Qualität diesmal, würde ich sagen, weil es auch zu einer Zeit kommt, die überhaupt nicht passt. Zwei, drei Tage vor dem Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid. Mir ist so in den Sinn gekommen, das war früher so, als Franz Beckenbauer Ehrenpräsident war oder auch Präsident, der hat seinen eigenen Weg gegangen und hat erzählt, was er wollte. Und das gab großen Ärger dann immer wieder bei Hoeneß und Rummenigge, die das dann wieder planieren mussten. Ich stelle mir vor, dass in der aktuellen Bayern-Führung großes Unverständnis ist und auch ein bisschen Hektik über all das, was da zu hören war. Und ich bin nach wie vor, du hast den Satz gerade zitiert, schon der Meinung, dass Uli das ausräumen muss.
Und zwar wie?
Mit einem Telefonat mindestens. Mhm. Aber nachdem Tuchel ja so oft, also im Navi, wie ich gehört habe, steht der Tegernsee drin, dann muss er rausfahren oder muss reinkommen. Also das muss man schon vielleicht auch in einem persönlichen Gespräch nochmal klären. Da ist er zu weit gegangen.
Lothar, wie siehst du das?
Ja, Uli ist viel zu weit gegangen. Vor allem in diesem Moment. Und normalerweise ist er immer weit gegangen, wenn es bei Bayern irgendwo gebrannt hat, dann wollte er woanders Brandherde setzen. Dieses Mal hat er es im eigenen Lager gemacht, wo eigentlich grundlos war. Weil ich glaube, gerade Thomas Tuchel ist auch ein Entwickler, hat viele junge Spieler schon besser gemacht. Auch bei Bayern München sind Spieler in der Mannschaft, die man vor ein, zwei Jahren gar nicht kannte, Pavlovic. Er nimmt die Jungen da mit auf die Reise, nicht so wie in Leverkusen vielleicht Xabi Alonso. Aber er hat die Jungen schon auch in der Vorbereitung mit dazugenommen, um sie im Endeffekt näher ranzubringen an die erste Mannschaft. Aber natürlich steht Thomas Tuchel enorm unter Druck und deswegen ist es bei Bayern schon die Ausnahme, wenn einer mit 17, 18 dann in die Mannschaft kommt. Das ist ein Musiala, das ist ein Ausnahmetalent. Aber man hat gesehen, Pavlovic war dabei und einige andere junge Spieler haben auch ihre Einsätze bekommen. Und ich habe ja das so mitbekommen, dass Tuchel das gesagt haben soll zu Uli Hoeneß, dass er die Spieler nicht besser machen kann. Und das kann ich nicht glauben. Diesen Satz würde Thomas Tuchel oder würde ein Trainer nie über sich selbst sagen, ich kann keine jungen Spieler besser machen. Thomas Tuchel kann das hat er bewiesen. Uli hat weit übers Ziel hinausgeschossen. Er hat sich keinen Gefallen gemacht, er hat Thomas Tuchel keinen Gefallen gemacht, der hat den FC Bayern keinen Gefallen gemacht, jetzt vor allem vor den Spielen gegen Real Madrid. Und es war ja eigentlich alles jetzt nach den Siegen oder nach dem Weiterkommen gegen Arsenal London, war ja eigentlich alles so ruhig und gute Stimmung. Thomas Tuchel ist sehr nah bei der Mannschaft dran, hat mit den Spielern den besten Kontakt in seiner ganzen Zeit, seitdem er bei Bayern München ist. Und jetzt kommt Uli Hoeneß und lässt so ein Ding los. Ja, nee, Thomas Tuchel muss nicht zum Tegernsee fahren. Uli Hoeneß muss nach München fahren zu Thomas Tuchel.
Also Hoeneß soll sich entschuldigen nach deiner Auffassung?
Ja, zumindest persönlich, wenn es nicht in der Öffentlichkeit macht, dann zumindest persönlich in einem Gespräch, wo er suchen muss und nicht Thomas Tuchel.
Wie ist deine Interpretation der Dinge?
Also ich
hat Hoeneß sein legendäres Gespür verlassen?
Also ich glaube, diese Aussage führt zu dieser ewigen und schwer zu beantwortenden Frage, wer Uli Hoeneß eigentlich ist. Man sagt mal, also die meisten, die ihn kennen und mit ihm zusammenarbeiten, sagen ja, der sei ein Bauchmensch. Die Entscheidungen würden im Bauch fallen und wenn es in seinem Bauch rumort, dann rumpelt es am Tegernsee und wenn es am Tegernsee rumpelt, dann überträgt sich das Rumoren bis an die Säbener Straße. Das wäre jetzt so eine Bauchnummer gewesen, könnte man sich vorstellen, weil es ja auch bei einer öffentlichen Veranstaltung war.
Und von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Von der FAZ. Und erstaunlicherweise, der Medienprofi Hoeneß hat manchmal so ein bisschen Probleme, bei so öffentlichen Veranstaltungen sozusagen zu unterscheiden. Der redet bei so öffentlichen Veranstaltungen manchmal so, als wäre es am Kaffeetisch im Off und unterschätzt dann möglicherweise die Wirkung nach draußen. Das wäre eine mögliche
Erklärung.
Das wäre halt ein möglicher Reflex, den ich mir denken könnte. Wenn man versucht, eine Strategie zu suchen, manche sagen ja auch, Uli Hoeneß ist ein Stratege, der dann bei Transfers genau abwägt und genau pokert. Also wenn ich mir eine Strategie überlegen müsste, was da dahinter steckt, müsste ich erstmal lange überlegen. Und dann würde mir maximal einfallen, dass es zuletzt, wenn man reingehorcht hat in den Club, so im Staff, so plötzlich die eine oder andere Entwicklung gab, dass Leute gesagt haben, bevor wir jetzt auf dem Trainermarkt, Alonso hat abgesagt, Nagelsmann hat abgesagt, bevor wir jetzt die große Unbekannte uns ins Haus holen, soll man nicht eigentlich mit dem Tuchel weitermachen? Das gab's in den Kabinen, sondern dieses Rumoren. Und da könnte Uli Hoeneß vielleicht denken, dann
unterbinden wir
dann das. Dann sage ich mal was. Und Rangnick ist ja bekannt dafür, mit jungen Spielern zu arbeiten. Aber das wäre schon siebenmal um die Ecke gedacht.
Ja, gut, aber wirklich sehr, sehr ums Eck. Wir werden das nachher vertiefen, auch welche Auswirkungen das wirklich auf diese Trainersuche hat, sprechen. Aber zunächst über Bayer Leverkusen. Sie gelten als jemand, der die Spiele durchaus nervös verfolgt. War das gestern bis kurz vor Schluss auch so? Oder haben Sie sich im Laufe der Jahre eher so eine Ruhe angeeignet?
Nee, ich glaube, eine Ruhe kann man sich nicht aneignen bei Fußballspielen. Aber ist es natürlich so, dass wir dadurch, dass wir schon Meister sind, ist es schon was anderes, um den Titel zu spielen oder um die Ehre, dass wir ungeschlagen die Saison beenden. Und durch die letzten Spiele, die wir gehabt haben, habe ich in den letzten Spielen entdeckt, dass ich auch, wenn wir 0-2 hinten lagen oder in London, West Ham, dass ich immer das Vertrauen hatte, dass die Mannschaft zurückkommt. Und ich habe eigentlich nach den 0-2 gedacht, oh, die armen Stuttgarter, die kriegen nochmal 3-2. Hm. Für 3-2 hat es nicht gereicht, aber für 2-2.
Aber das haben Sie gedacht bei
0-2. Ich habe wirklich gedacht, oh, die armen Stuttgarter, eine 3-2-Niederlage wäre natürlich bitter für mich. Aber
kriegen selbstbewusst.
Das habe ich in mir entdeckt, ja. Und wir sind ja sehr schnell zurückgekommen mit dem 1-2, was auch psychisch wichtig war. Und wir haben dann die 10 Minuten danach, von der 60. bis zur 70. eigentlich sehr viele Chancen, der Frimpong mehrmals über rechts gekommen. Also da habe ich gedacht, wir machen das 2-2 relativ schnell. Dass es so lange gedauert hat, hätte ich nicht gedacht.
Aber es drohte ja das 1-3. Hätte
Gerasi
machen müssen.
Eigentlich drohte 0-3. Als es 0-2 stand,
auch.
Hätte es eigentlich 0-3, hätten die das, genau. Und der Radetzky hat auch gehalten, das 1-3. In der 88. hat der Radetzky super gehalten. Aber
ja gut, wenn und
wenn man aber. Aber wir lernen, Bayer Leverkusen wird immer selbstbewusster, bevor wir das sportlich vertiefen. Ein, zwei Anekdoten aus Ihrem Leben. Man merkt schon, Sie haben Spaß daran zu erzählen. Sie waren auch mal journalistisch tätig. Wie war das genau?
Also ich muss sagen, mir hat am Journalismus alles gefallen, außer das Schreiben. Also ich habe tatsächlich in meinen Semesterferien, ich habe ja in Deutschland in Karlsruhe Wirtschaftsingenieur studiert und ich habe in den Semesterferien beim Hans Krankl bei ihm gewohnt.
Wie kam das?
Weil meine Mutter dem Spanischunterricht gegeben hat, 78, als er nach der WM in Argentinien zum FC Barcelona kam. Und wir haben uns gut angefreundet, wir haben Tennis gespielt zusammen, ich war 14. Und dann habe ich, als ich studiert habe, immer die Semesterferien bei ihm verbracht und habe in der Zeitung die Presse gearbeitet und habe da Interviews geführt mit spanisch sprechenden Sportlern und dann Artikel auf Deutsch gemacht oder mit deutsch sprechenden und Artikel in Spanien hinverkauft. Aber das Schreiben ist mir schwer gefallen. Interviews zu führen, zu reden, vielleicht im Radio, kein Problem. Aber Schreiben ist nicht mein Ding.
Das hätten wir zum ORF gehen können.
Ja, ich habe auch fürs ORF bei der WM 82 für den Eddie Finger Junior und Paul Dickert gearbeitet. Als Übersetzer.
Alles gemacht. Aber Schreiben ist nicht mein Ding. Eddie Finger, legendär, also der ältere, 78 bei der Schmach von Cordoba, Iver Nariš. Ja.
Aber der Junior war auch eine Nummer.
Ja, ja,
ich kannte ihn. Ja. Er ist auch schon tot.
Okay, gut. Also aber nicht gut, aber natürlich auch eine Nummer. Also ja, das ist ein sehr großer Name des Sportjournalismus. Lothar, wusstest du das?
Nee. Man wird immer überrascht, ja. Das ist schon. Ja, aber
welchen Anteil hat Fernando Caro nach deiner Einschätzung an den Erfolgen?
Ich will es gar nicht prozentual hier suchen, sondern die arbeiten als Team dort. Und das ist ja das, was mir so imponiert. Ja, da gibt es ganz sicher auch nicht nur eine Meinung. Aber das bekommen wir nicht mit. Das bleibt hinter verschlossenen Tür. Das geht nicht nach außen. Leverkusen ist natürlich auch keine Medienstadt wie München, Hamburg, Berlin oder Köln. Ja, Köln ist nah dran, aber Köln hat den FC. Ja, die haben andere Schlagzeilen. Und ich finde es einfach, was da passiert ist in Leverkusen über diese Zeit, auch wo er jetzt da ist, hat es ja auch nicht nur Höhen gegeben. War, wie Xabi Alonso gekommen ist, war Leverkusen im Abstiegskampf. Muss man ja ganz offen sagen. Aber dann hat man das mit Qualität, mit Erfahrung, mit Ruhe und mit Kopf hinbekommen, eine Mannschaft so zusammenzubringen, die im Endeffekt dann nicht nur Tabellenerster ist. Ich habe, glaube ich, in diesem Jahr 10 Live-Spiele von Leverkusen gesehen. Die haben mich alle 10 begeistert. Die haben auch 0-0 gegen Mönchengladbach gespielt. Das war fantastisch zuzuschauen. Da geht man gerne hin. Die Atmosphäre in Leverkusen, so gut wie noch nie. Natürlich durch die Erfolge. Der Zusammenhalt, super, auf dem Platz. Es funktioniert alles. Auch wenn es dann mal in der 97. wieder das Ausgleichstor gibt, letzte Woche in Dortmund, jetzt in Leverkusen. Und deswegen glaubt auch Bayer Leverkusen an diese späten Tore. Weil man hat, glaube ich, jetzt 16 oder 17 Tore nach der 90. Minute gemacht.
Ja, ja, wir haben ja gehört, also der Sieg wird immer gedanklich
gerade jetzt im März und im April, die meisten, ich glaube, jedes 5, 6 Tore nach der 90. Das hat aber irgendwann mal angefangen. Und jetzt ist das, ja, ich glaube an die Mannschaft, die liegt 2-0 zurück. Mhm. Und die glauben an einen 3-2-Sieg gegen den VfB Stuttgart. Mhm. So selbstbewusst sind sie. Sie sind in Leipzig, waren sie hinten gelegen, schießen in der 85. Minute das 2-2. Was machen sie? Spielen nicht nach hinten. Sie gehen weiterhin nach vorne. Das ist eben das, was diese Mannschaft, diesen Verein auszeichnet. Der Glaube, aber auch der Spaß und der Zusammenhalt.
Gut für Sie, dass nicht so viel rauskommt. Gut für uns, ehrlich müssen wir sein, dass bei den Bayern die Dinge passieren, die passieren. Also unterhaltsam ist es allemal. Kurze Einschätzung, spielt Bayer Leverkusen so etwas, wenn es das gäbe? Wie die perfekte Saison?
Ich glaube schon. Und es gibt ja immer diesen alten Spruch, den die diverse Bundesliga-Manager in den letzten 10 Jahren gesagt haben, auch von den ambitionierten Clubs. Der Spruch hieß ja immer, wenn die Bayern schwächeln, müssen wir da sein. Und am Ende waren die Clubs dann doch nicht da, weil die Bayern auch nicht geschwächelt haben, aber weil die Clubs auch nicht da waren. Und ich glaube, diesen Spruch hätte Bayer Leverkusen die Saison gar nicht gebraucht. Also die haben eine Mannschaft, die nicht verliert, da ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass sie deutscher Meister wird. Also das ist wirklich eine Meisterschaft aus eigener Kraft, auch wenn die Bayern natürlich eine Auf- und Ab-Saison gespielt haben. Aber die Bayern haben nicht zwingend was angeboten, das haben die Leverkusen sich einfach selber genommen. Und ich glaube, wenn man es eins höher hängen will, kann man sogar sagen, da können auch die Bayern eine Lehre draus ziehen. Also wenn ich versuchen würde, eine Lehre aus dem Leverkusener Titel zu ziehen, dann würde ich sagen, das sind A, haben sie einen hervorragenden Trainer, B, haben sie eine gute Personalpolitik gemacht und C, hat man das Gefühl, das wissen sie besser, dass das gemeinsam passiert ist. Also dass man dann hat, es, bestimmt hat Xabi Alonso nicht jeden Wunsch erfüllt bekommen, bestimmt hat aber auch nicht der Verein jeden Wunsch des Trainers abgeschmettert. Und deswegen hat man bei Bayern ja zuletzt das Gefühl gehabt, bei allem Respekt für die grundsätzliche Richtigkeit dieses Bayern-Ansatzes, dass der Verein den Hut auf hat und der Trainer damit arbeiten soll. Aber man hatte bei Bayern in den letzten Jahren schon immer wieder das Gefühl, dass da auch gegen den eigenen Trainer antransferiert wird. So, zumindest sind die Trainer da dann doch ein bisschen abgründig geworden. Deswegen hatte ich das Gefühl gar nicht in Leverkusen.
Gut, mal schauen, ob die Bayern vielleicht auch die Lehre ziehen, dass sie ein, zwei Spieler gebrauchen können. Wir werden das sehen. Zunächst einmal wollen wir nochmal den erfolgreichen Weg, Stefan Graf, vom Bayer Leverkusen durch diese Saison nachverfolgen.
Leverkusen, Bayer Arena, wo der Wahnsinn zu Hause ist.
Und heute ist es nicht die Möglichkeit! Es ist nicht die Möglichkeit! Roman Andrich mit dem letzten Freistoß im Spiel!
Warum kann Leverkusen kein Fußballspiel verlieren?
Ja, weil wir immer daran glauben.
Die Serie hält! Wahnsinn!
Wenn der Wahnsinn zur Normalität wird.
Unglaublich! Wieder spät, wieder Leverkusen!
Ist das irgendwann auch nicht mehr einfach nur mit wahnsinnigem Glück zu erklären.
Mal flach rein, Schenkel! Leverkusen dreht das Spiel!
Oder etwa doch?
50-50, Qualität und Glück!
Fakt ist, Bayer hat die Liga die ganze Saison über klar dominiert.
Frempong! Ein Traumtor!
Und um die Tiefe dieser Glücksgefühle zu begreifen.
Tell everyone the league! Tell everyone the league!
Ja, also ich habe schon mehrmals geweint, ja.
Lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit.
Es hat nie jemand ernst genommen und so. Wir waren halt immer Arsch Leverkusen, Pillenclub. Ungeliebt.
Es war nicht immer leicht, vor allem mit dem Namen Vizekusen rumzulaufen.
Ich glaube, die Geschichte hat uns auch eine Schale geschuldet.
Nur, sie haben sich lieber nicht allein auf das gute Gedächtnis der Geschichte verlassen, sondern hart und am Ende eben besser als die Konkurrenz gearbeitet.
Intern haben wir natürlich immer hohe Ziele gesetzt und diese Gier und diese Ambition, da haben wir auch aufgepasst, welche Spieler, welche Trainer wir holen, mit welcher Erfahrung.
Mit Erfolg und der Weg von Bayer Leverkusen ist ja noch lange nicht zu Ende.
Wir wollen mehr. Wir wollen auch Pokal.
Und der Ball und das Tor von Tag.
Diesen wahnsinnigen Leverkusenern ist diese Saison tatsächlich alles zuzutrauen.
Den Eindruck hat man in der Tat, Herr Caro, Sie haben das nochmal ganz gebannt geguckt. Geben Sie das Patent Vizekusen zurück?
Darüber haben wir uns keine Gedanken gemacht.
Soll ich das so glauben?
Ja. Ja. Also wir haben jetzt so viel zu tun, dass das jetzt nicht in den Prioritäten liegt. Also.
Aber Sie sind froh, dass wir das jetzt endgültig streichen können.
Wir sind froh, dass wir nicht mehr Vizekusen sind, sondern Meister. Ja, sind wir froh.
Meisterkusen.
Meisterkusen. Fritz, du bist Zeitzeuge dessen, was wir eben gesehen haben. Nicht der Einzige. Diese Schmach oder was auch immer es war in Unterhaching. Wie hast du das damals erlebt? Hast du damals gedacht, Bayer Leverkusen könne jemals diesen Fluch überwinden?
Nein, Emerson hat ja auch gesagt, der damals im Mittelfeld gespielt hat, dann nach Rom ging, Bayer Leverkusen wird nie mehr irgendwas gewinnen. Die Enttäuschung war so riesengroß. Ich habe das Spiel damals moderiert und wir haben so die Kulisse 13 Kilometer entfernt aus dem Olympiastadion gehört. Da stand es 3-0 nach 14 oder 15 Minuten. Das hat Leverkusen auch beeindruckt. Aber das Entscheidende, ich überziehe jetzt ein bisschen, aber verstehst du, das ist ja nicht weit. Ja. Da bist du ja mit dem Radl schnell dort so ungefähr. Naja, also auf jeden Fall, Christoph Daum war dann nachher bei mir im Studio noch ein bisschen weinend. Er hat ja mit seinem Sohn geweint in den Kabinen und hat gesagt, was ihm nicht ähnlich sah, wir haben im Kopf die falsche Richtung eingeschlagen damals. Der Bus stand schon am Ausfahrtstor, so als wollte er sagen, wir gehen da ganz schnell in unser Hotel und dann haben wir ja entschieden, welchen Champagner wir trinken und so weiter. Also es war ein Taubenschlag in diesem Kurztrainingslehrgang, den sie da hatten oder kurz. Das passte natürlich überhaupt nicht, auch zu Christoph Daum, dass er das zugelassen hat, auch Kalli Kallmund. Ne? Alle schwadronierten schon vom Titel, sie brauchten ja nur einen Punkt. Und ich habe also diese Tore hautnah damals miterlebt. Und die Mannschaft war ja stark besetzt, noch nicht ganz so stark, Herr Caro, wie dann zwei Jahre später. Das war wahrscheinlich die beste Mannschaft bis jetzt, die Leverkusen je gestellt hat. Aber die waren wie gelähmt. Also wenn du das direkt siehst, im Fernsehen fällt das gar nicht so auf, die waren wie gelähmt. Da war das Eigentor und dann kam der Oberleitner mit dem Kopfball und dann war es vorbei. Ja. Unfassbar. Also eine ähnliche Situation, sagen wir mal, wie gerade eben in der abgelaufenen Saison mit Dortmund und Mainz.
Ja, aber jetzt hat Lothar Bayer Leverkusen das überwunden. Wann hattest du das erste Mal das Gefühl, dort könne tatsächlich ein Titel am Ende stehen?
Vor der Saison. Ich glaube, ich war hier vor 8, 9 Monaten und habe gesagt, die einzige Mannschaft, die Bayern gefährden kann, ist Bayer Leverkusen. Und ich glaube, das zeigt dann schon, dass ich da im Kopf hatte, dass sie auch Meister werden können. Also gefährlich, Bayern München zu werden, natürlich nicht so dominant. Das hätte ich nicht gedacht. Ungeschlagen nach 31 Spielen und nicht nur national, auch international. Also das ist schon, auch das notwendige Quäntchen Glück, das gehört auch dazu, die ungeschlagenen Spiele immer in der 96. Minute noch den Ausgleich zu erzielen. Irgendwann sollten sie sich nicht unbedingt drauf mehr verlassen. Irgendwann klappt es auch mal nicht. Auch gestern waren wir Baller. Ich bin nach unten gefahren, in Aufzug und auf einmal steht es wieder 2-2. Ja, das habe ich gar nicht mitbekommen in Leverkusen. Ich war ja live vor Ort. Also ja, ich habe vor der Saison habe ich gewusst oder gemerkt, da ist was. Die Transfers, die sitzen, da ist doch nicht nur so der jugendliche Wahnsinn, sondern auch erfahrene Spieler geholt worden, die auch schon Titel geholt haben. Ich kannte den Boniface von
den hast du sehr gelobt von Beginn an.
Den habe ich auch, dann der Chaka, der Bundesliga-Erfahrung hat, Hoffmann, erfahrener Nationalspieler. Und das hat dann alles gestimmt. Und Xabi Alonso hatte seine Mannschaft vor der Sommervorbereitung eigentlich komplett zusammen. Und das ist natürlich für einen Trainer Gold wert.
Wenn man bei der Süddeutschen Zeitung arbeitet, kann man immer auch mal das größere Bild entwerfen. Es gibt stilprägende Mannschaften im deutschen Fußball, beispielsweise Borussia Mönchengladbach, die Fohlen mit ihren Kontern, umgekehrt die Bayern früher mit ihrem eiskalten Erfolgsfußball, der Hamburger Sportverein mit Happel, Raumdeckung, können wir jetzt alles durchgehen. Klopp, der Gegenpressing bei Borussia Dortmund zum Erfolg gebracht hat. Wo steht oder wo werden wir in einigen Jahren Bayer Leverkusen betrachten? Ist das eine Mannschaft, die den deutschen Fußball, Vereinsfußball weiterentwickelt? Hat?
Also sie hat es in, wenn man es mal fußballerisch stilistisch nimmt, dann hat sie ihn sicherlich in der Saison schon weiterentwickelt, weil das ein wiedererkennbarer Spielstil gewesen ist, ein ganz moderner Spielstil, der modernste vielleicht, den sie im Moment zu bieten, den man im Moment finden kann auf dem Markt. Also diese Art, das ist ja nicht dieser Ballbesitzfußball von vor 10 Jahren, der dann so irgendwann lang und breit wird und auf sich selbst einschläft, sondern das ist dann schon so ein Ballbesitzfußball, der dann plötzlich auch umschaltet, plötzlich schnell wird.
Vertikal wird,
wie das auf Neudeutsch heißt. In Stuttgart spielen sie den auch, diese Art von Fußball. Aber wenn man es mal vom Stilistischen absieht, glaube ich schon, dass die Leverkusener Meisterschaft eine andere sein wird als die 2-7 in Stuttgart oder die 2-9 in Leverkusen, was man sozusagen bei allem Respekt die Eintagsfliegen in Wolfsburg. Das sind schon, glaube ich, das ist jetzt schon eine andere Meisterschaft, weil das eine Mannschaft ist, die viel, viel mehr zu bieten hat und viel, viel mehr im Kreuz hat. Die einzige Frage wird halt sein, Fußball ist halt nicht mehr romantisch wie in den 80er, 90ern. Da hat man noch gesagt, oh, wenn die Mannschaft mal 3-4 Jahre zusammenbleibt, dann so. Und das ist ja das, was man auch über den VfB Stuttgart sagen müsste. Das ist halt die Frage, ob diese Mannschaften und diese Trainer, Xabi Alonso, Sebastian Hoeneß, ob die einfach zusammenbleiben. Wenn jetzt Leverkusen in dieser Konstellation weitgehend unverändert in die nächsten 2-3 Jahre geht, glaube ich, dass Bayern nicht automatisch Meister wird.
Werden wir gleich besprechen. Zunächst, wann entstand in Ihrem Kopf die Vorstellung, einen Titel holen zu wollen mit Bayer Leverkusen?
Der Gedanke?
Ja.
Ja, als ich angefangen habe, 2018.
Sofort. Ja. Und war der Club damals schon so weit oder mussten Sie permanente sozusagen Überzeugungsarbeit leisten, um diesen Gedanken auch zu forcieren?
Ja, ich glaube, dass als ich anfing 2018, war der Club schon auf einem hohen Niveau. Mhm. Wir waren ja fast immer in Europa, wir haben in Europa gespielt. Ich habe mit Rudi Völler damals diskutiert, der hat immer nach außen gesagt, wir müssen europäisch spielen. Und eigentlich war der Anspruch Champions League Top 4. Und dann habe ich gesagt, Rudi, lass uns sagen, Top 4 Champions League, ein bisschen den Anspruch auch nach außen höher stellen. Das haben wir dann gemacht. Ich wusste, dass es in Deutschland natürlich schwierig ist. Meisterschaft mit Bayern München, 11 Jahre hintereinander. Aber im Pokal, wir waren im Endspiel in 2020. Wir waren eigentlich gut drauf, als Corona kam. Also ich habe von Anfang an meine Arbeit bei Bayer Leverkusen angefangen mit dem Anspruch, nicht nur Top 4 in Deutschland und Champions League zu spielen, sondern auch Titel zu holen.
Das habe ich ja nach außen gesagt. Ist es wichtig, das dann auch nach außen zu transportieren, um sich gewissermaßen auch selber unter Erfolgsdruck zu setzen?
Nee, ich glaube, das habe ich dann im Fußball gelernt. Mhm. Man muss im Fußball nicht immer unbedingt alles nach außen transportieren. Das kann auch ein bisschen negativ sein. Nur, ich habe damals die Erfahrung nicht gehabt, die ich heute habe. Wahrscheinlich würde ich das heute anders machen. Dafür habe ich einen frischen Wind reingebracht und vielleicht Sachen nicht konventionell gemacht, was auch von Vorteil sein kann.
Welche denn?
Na gut, ich habe natürlich schon einige Personalwechsel vollzogen, als ich angefangen habe. Ich habe im Prinzip den Sportdirektor unter Rudi, Geschäftsführer Sport, diskutiert. Das sind ja Entscheidungen des Gesellschafterausschusses. Mhm. Ja, aber unser Gesellschafterausschuss entscheidet ja über die Geschäftsführer und Sportdirektor und Trainer formell und deswegen muss es mit den Gesellschaftern diskutiert werden. Aber für mich sind immer in allen Positionen, auch in der Wirtschaft und im Sport, die Personalentscheidung das Allerwichtigste. Und Fußball, wir haben ja keine Fabrik oder wir haben keine Produktion. Das ist ein People's Business. Das sind Spieler, sind Trainer, sind Mitarbeiter. Und ich habe schon, wie ich es in meiner Vergangenheit immer gemacht habe, erstmal gecheckt, wo muss ich Änderungen vornehmen, um die Ziele, die ich mir vornehme, möglich zu machen. Also an welchen entscheidenden Personalpositionen muss ich was ändern? Und das habe ich getan.
Sie waren vorher bei Bertelsmann, das kann man so sagen. Haben dort übrigens, habe ich mir erzählen lassen, gerne am Fußballertisch gesessen. Also das hat Sie in gewisser Form immer gereizt. War das, was wir jetzt erlebt haben, und das ist das, was Christoph und Lothar auch vor einigen Wochen schon gesagt haben, erst der Anfang. Heribert Bruchhagen meinte hier vor einigen Wochen, für seinen Geschmack sei Bayer Leverkusen in der kommenden Saison Favorit auf den Titel.
Das sehe ich auch so. Wenn man so in der Bundesliga reinschaut, wo wird erfolgreicher Fußball im Grunde gespielt, da muss die Hierarchie von oben nach unten stimmen. Nur wenn die stimmt, kannst du auch am Rasen einen guten Erfolg haben. Das kannst du bei allen Vereinen ablesen. Sprechen wir nicht über die Traditionsvereine, die alle in der zweiten Liga versunken sind. Ob das Schalke ist, HSV, Köln jetzt wahrscheinlich auch zurück, Düsseldorf und so weiter. In Gladbach war das zum Beispiel eine Zeit lang hervorragend, als Eberl noch bei Kräften war. Da hat wahrscheinlich von 8 Leuten haben 10 nicht gewusst, wie der Präsident heißt. Die hatten dann den Bonhoff als zweiten Mann, der die fußballischen Dinge gemacht hat und so weiter. Wenn es von oben nach unten stimmt, dann ist die Gewähr da, zumindest die Gewähr da, dass du gut Fußball spielen kannst. Das ist in Stuttgart nie gelungen. Da waren immer Präsidenten aus der Industrie, von Porsche, von IBM, von Adidas und so weiter. Es gab immer Zoff. Es gibt auch heute übrigens noch Zoff.
Wir haben ja jetzt erlebt, wenn du
von außen... Geht es, ja. Im Moment geht es, aber da sind so sehr große Unruhen auch mit den Fans und so weiter. Also, und bei Bayern München stimmt es eben seit 2,5 Jahren auch nicht. Das geht oben los. Das ging bei Kahn und Salihamidzic los. Das geht weiter. Dann über die Trainerfrage. Dann musste Tuchel plötzlich die Transferpolitik mitmachen. Dann hat er übersehen, dass er keinen Rechtsverteidiger mehr hat und so weiter.
Also Bayern gibt, machen wir gleich noch.
Naja, gut, aber ich wollte das nur noch mal sagen. Also ich glaube, so wie er aufgestellt ist, und der Name Simon Rolfes ist noch gar nicht gefallen, ein sehr sympathischer, ruhiger Mensch, der aber sehr konsequent arbeitet und natürlich ein bisschen Glück hat er vielleicht gehabt, aber ihr habt es euch ja gut ausgesucht. Jeder Transfer hat gepasst. Also wenn man so arbeitet, hat man natürlich eine gute Chance, auch erfolgreich Fußball zu spielen. Also ich glaube, wenn nicht 3-4 Leute aus der Mannschaft weggehen, vielleicht einer, vielleicht der Tar, wer weiß es.
Aber wir sprechen gleich. Können Sie die Mannschaft halten oder möglicherweise sogar, das hat Lothar vor einigen Wochen hier angedeutet, sogar verstärken, wenn Sie Geld in die Hand nehmen?
Also eine Verstärkung der Mannschaft ist nicht immer proportional zum Geld. Man kann auch eine Mannschaft verstärken ohne Geld. Eventuell. Also das ist sozusagen...
Durch ablösefreie Spieler.
Nein, man muss ja im Prinzip intelligent mit den Ressourcen umgehen, die man hat. Nur vielleicht ein Kommentar zu dem Thema Stuttgart und aus der Wirtschaft. Also aus der Wirtschaft kommen ist für mich nicht automatisch, das ärgert mich immer maßlos, wenn ich das höre. Ja? Also für mich ist nicht aus der Wirtschaft kommen automatisch nicht fähig, im Fußball zu arbeiten. Das klang ein bisschen so. Das haben auch ein paar Kollegen, Journalisten. Und da kriege ich die Krise. Weil ich sage, das stimmt nicht. Nur... Man muss schon sagen, wenn man nicht aus dem Business kommt oder aus dem Fußball kommt,
dann muss man
natürlich gewisse, es sind bestimmte Sachen, die sind im Fußball genauso wie in der Wirtschaft. Man muss natürlich führen muss man können, dann muss natürlich Ziele haben, Visionen, Strategie haben. Und wenn man natürlich in der Lage ist, das zu kombinieren mit fußballerischem Verständnis, was wir ja mit Simon Rolfes und mir, mit Rudi Völler und mir, wenn man das schafft, als Team zu arbeiten, obwohl man nicht immer dieselbe Meinung hat, weil Fußball ist auch nicht Fußball. Ich habe viele Diskussionen erlebt bei uns, wo der Trainer und der Sportchef unterschiedliche Sichtweisen auf bestimmte Sachen haben. Aber trotzdem die Fähigkeit zu haben, sich zu unterhalten, ohne dass es nach außen kommt. Und ich bin ja jemand, der Konflikte auch mag. Wenn man in der Lage ist, aus Konflikten bessere Entscheidungen zu fällen, dann ist es gut. Und dafür sind unterschiedliche Sichtweisen Gold wert. Wenn das immer nur dieselbe Sichtweise ist, glaube ich nicht dran. Und zur Frage, die Sie gestellt haben, am Ende ist ja nicht immer eine Frage, was der Verein will, sondern am Ende ist es eine Frage, was will ein Spieler oder was wollen die Spieler? Ich habe es nicht vergessen, dass wir 2019 Julian Brandt an Dortmund verloren haben. Hat mich maßlos enttäuscht. Ausstiegsklausel, Dortmund hat bezahlt. Und ich habe gesagt, es kann nicht sein, dass wir einen Spieler wie Julian Brandt an Dortmund verlieren. Wir saßen am Tisch, Rudi Völler, Simon Rolfes und mir mit den Eltern, Beratern und Kai Havertz. Habe ich Kai gefragt, Kai, warum willst du weg? Ja, ich will Titel holen, ich will erfolgreich sein. Ich habe gesagt, das wirst du hier auch machen können. Und wenn man natürlich in der Lage ist, mit dem Verein und mit der Mannschaft auf hohem Niveau zu spielen und Titel zu holen, dann ist vielleicht die Motivation der Spieler, woanders hinzugehen, anders. Und es geht nicht immer ums Geld. Es geht auch um die Fähigkeit, Champions League Top-Niveau zu spielen.
Ist wichtig. Lothar, vor diesem Hintergrund, würde es für einen Spieler wie Tah Sinn machen, zu den Bayern zu gehen? Oder würde es für ihn mehr Sinn machen, bei Bayer Leverkusen zu bleiben?
Ich bin auch nie den Ruf des Geldes gefolgt. Ich bin immer meinem Gefühl nachgekommen. Ich wollte auch Titel gewinnen. Deswegen bin ich von München-Gladbach zu Bayern München gegangen. Dann war Bayern München sehr erfolgreich, in den ersten 4 Jahren 3 Meisterschaften. Und dann habe ich gemerkt, weil jahrelang die italienischen Vereine immer wieder gekommen sind, Angebote AC Mailand, Neapel, Juventus, Verona, Inter Mailand und so weiter. Und irgendwann war ich aber auch so reif, auch durch meine Erfolge in der Nationalmannschaft, auch durch meine Position in der Nationalmannschaft, dass ich es mir auch zugetraut habe, nicht nur nach Mailand zu gehen, um Geld zu verdienen und vielleicht in der Serie A zu spielen, sondern diesem Verein genauso zu helfen, wie ich Bayern München geholfen habe, Titel zu holen. Und das ist ein Reifeprozess, den du mitmachst, wo du erst selbst entscheiden kannst, gehst du, Wenn ich dem Geld gefolgt wäre, wäre ich 1980 nach Juventus Turin gegangen, hätte das 20-fache verdient, was ich in Gladbach geerbt habe. Ganz klare Aussage.
Wahnsinn.
Das war 1980 nach der Europameisterschaft.
Stell dir mal vor.
Ja, es war wahnsinnig. Aber das hat mich gar nicht gestört, weil ich nicht bereit war. Da oben war ich nicht bereit. Und die Spieler müssen ja für sich selbst entscheiden, wo fühlen wir uns wohl, wo sind wir glücklich, wo werden wir nicht hier, sondern hier wertgeschätzt. Ja. Und ich glaube, diese Mannschaft in Leverkusen, die profitieren alle voneinander. Ich würde mir als Star da schon überlegen, wenn ein Angebot da sein sollte vom FC Bayern, was ja so ein bisschen zu lesen ist, und der Name ist ja gerade gefallen, ob ich bei Bayern die gleiche Rolle spiele, die ich jetzt endlich spiele bei Bayer Leverkusen, weil er war ja auch 2-3 Jahre in Frage gestellt. Die Leistung war nicht so stabil. Er ist der Abwehrchef. Xhaka ist der Mittelfeldchef. Würz ist der, der den Unterschied macht. Boniface vorne und dann die ganzen Spieler drumherum. Ja, ich habe bei Xabi Alonso gesagt, die Erfolgsgeschichte wird Xabi Alonso weiterschreiben in Leverkusen. Ich glaube, dass er bleibt in Leverkusen. Würz bleibt. Das sollte für den Tag ein Zeichen sein, eigentlich gar nicht über einen Wechsel nachzudenken.
Ja, also er ist zum Stammspieler in der Innenverteidigung in der Nationalmannschaft geworden in Leverkusen, Jonathan Tah. Und da merkt man schon, dass ein Spieler seine eigenen Qualitäten hat, aber dass er dann natürlich in einem funktionierenden Verbund dann halt die Qualitäten vielleicht dann nochmal anders zur Geltung bringen kann. Und das ist dieselbe Frage, die sich in Stuttgart stellt. Was passiert mit Guirassy? Was passiert mit Führich? Auch da sprechen die Bayern ja ein Wörtchen mit. Das wird ein spannender Sommer, weil man dann natürlich tatsächlich überlegen muss, ob es dieses Mini-Quäntchen Romantik jetzt doch noch gibt. Also die Kabine, ob diese Spieler in diesen Mannschaften sagen, ich bleibe vielleicht doch, weil ich hier, wie der Lothar sagt, wertgeschätzt bin. Oder ob es dann am Ende, oder ob man das am 31. Mai vielleicht noch denkt hier und am 31. August oder am 31. Juli der Berater dann halt doch einem was anderes einflüstert. Der Sommer ist lang.
Ich bin gespannt. Und der Führich ist Stammspieler beim VfB Stuttgart, ein wichtiger Spieler bei Bayern München, ist noch ein Gnabry, ist noch ein Coman, ist ein Tell, ist ein Sané, die auf diesen Positionen spielen können. Oder auch mal Musiala über außen kommen kann. Spielt er dann? Sein Ziel ist ja auch Nationalmannschaft, Weltmeisterschaft 2026. Jetzt ist er wahrscheinlich dabei. Das sind ja auch Dinge, wo er Spielpraxis braucht, um dann eben auch bei der Nationalmannschaft vielleicht dann irgendwann eine Position zu spielen, die er jetzt beim VfB Stuttgart spielt.
Können Sie Tah halten, auch über 2025 hinaus?
Wir wollen auf jeden Fall mit Jonathan Tah, hat Simon Rolfes ja auch gesagt, verlängern. Wir sind ein Verein, der keine Spieler ablösefrei abgeben wird. Das heißt also, wir müssen verlängern oder sonst werden wir ihn verkaufen. Aber unsere Intention ist zu verlängern. Und zwar dann in diesem,
also sonst, die Vertragssituation ist die 2025. Das hieß jetzt übersetzt, wenn dann 2024 in diesem Sommer verkaufen oder verlängern.
Ja, das weiß der Jonathan auch. Der Jonathan weiß das. Wir haben mit ihm gesprochen. Wir schätzen ihn sehr. Er weiß, dass der Verein und wir alle ihn in Leverkusen halten wollen, das weiß er. Aber wir respektieren natürlich auch seinen Wunsch und wir werden sehen, ob er am Ende bei uns bleibt oder woanders hingeht. Wir wünschen uns, dass er bleibt.
Haben die Bayern schon Kontakt aufgenommen wegen dieser Personalie?
Mit uns nicht.
Sie waren natürlich auch
immer ein Berater, ne?
Ja, die meisten Spieler haben Berater.
Also es könnte theoretisch
aber Jonathan ist jemand, der auch selber weiß, was er will und der Berater vielleicht auch eine andere Rolle spielt. Also
Keiner
Kontakt aufgenommen. Wir sind im ständigen Austausch mit Jonathan.
Also Sie sehen durchaus die Chance, Tah auch mit den Argumenten, die auch Lothar unter anderem eben genannt hat, über 2025 hinaus in dem Fall zu halten.
Ich sehe die Chancen, ja.
Gute Chance.
Und wenn, dann glaube ich, ich versuche mich ja immer in die Lage der anderen zu versetzen. Also wenn ich mich versuche, in die Lage von Jonathan zu versetzen, kann es vielleicht für ihn interessanter sein, wenn er wechseln will oder am Ende wechseln würde, vielleicht nicht innerhalb Deutschlands zu wechseln, weil da kennt er die Bundesliga, der kennt die Vereine. Vielleicht ist es interessant, dann ins Ausland zu wechseln, weil dann ist es natürlich eine neue Lebenserfahrung, im Ausland zu leben, andere Vereine, eine andere Liga kennenzulernen. Aber wir wünschen uns natürlich, dass er bei uns bleibt.
Ist Frimpong ein möglicher Wechselkandidat?
Darüber wurde ja letzten Sommer so viel spekuliert, am Ende ist er geblieben. Ich glaube, dass er, genauso wie Jonas, sich sehr wohl bei uns fühlen. Am Ende ist es wieder, der hat einen langen Vertrag. Also wir würden gerne, dass er bleibt. Aber wie ich gesagt habe, die Spieler haben ja auch eine gewisse, wir sind ja ein Verein, der ungern dann jemanden dazu zwingt. Es muss am Ende eine Win-Win-Win-Situation für alle sein. Also wenn ein Verein kommt, und der Frimpong unbedingt woanders hin will, dann müssen wir darüber reden. Das heißt nicht, dass er geht. Wir wollen am meisten, also wenn keiner gehen will, würden wir froh sein, alle bei uns zu behalten.
Hatten Sie jemals Zweifel, dass Alonso doch dem Lockruf der Bayern von Real Madrid oder Liverpool erliegt?
Eigentlich, ich habe zu mir gesagt, ich schätze den Xabi als einen sehr intelligenten Menschen. Und wenn er bei uns bleibt, bestätigt sich das. Wenn er woanders hingegangen würde, hätte ich ein bisschen einen Kratzer in der Wahrnehmung der Intelligenz gehabt. Aber
warum ist man nicht intelligent, wenn man zu Bayern oder Real Madrid gehen würde?
Nein, aber weil er noch jung ist. Also ich glaube, dass wir arbeiten ja gut, sehr gut zusammen, fühlen uns alle wohl in der Konstellation, in der wir sind. Der weiß auch, dass er noch 20 Jahre oder 25 Trainer sein kann. Und warum sollte man, wenn man in der Zeit, wo das spekuliert wurde, waren wir ja noch mitten im Titelrennen. Also das, ich glaube, dass Xavi sich das sehr genau überlegt hat und dass er schätzt, was er bei uns hat. Der hat ja einen professionellen Verein, der hat nur eine Person mitgenommen. Alle anderen, die mit ihm arbeiten und die das auch ermöglichen, waren beim Verein schon da. Also genauso wie wir Xavi sehr schätzen, schätzt Xavi uns als Verein auch sehr.
Hat er in diesem Gespräch bei Ihnen sozusagen oder in den Gesprächen, ich will nicht sagen gefordert, aber darauf gedrängt, dass die Mannschaft mindestens so stark bleibt, wie sie ist? Also war das für ihn eine wichtige Voraussetzung, bei Bayer weiterzumachen?
Das war nicht nur dieses Jahr eine wichtige Voraussetzung, sondern letztes Jahr. Wir haben ja letztes Jahr mit ihm verlängert. Und wir haben mit ihm auch in den Gesprächen, hat er ganz klar gesagt, ich fühle mich hier wohl, ich bin bereit zu verlängern, aber lass uns erstmal die Transferphase abwarten. Und der Wunsch ist natürlich, eine starke Mannschaft zu haben, auch eine gute Balance zwischen jungen, talentierten und erfahrenen Spielern. Ich habe ja schon gesagt, dass wir diese Saison eigentlich im Sommertransfer alle, bei allen Positionen die Nummer 1 Prioritäten bekommen haben. Und deswegen stand da nichts mehr im Wege, mit ihm zu verlängern. Aber das war für ihn schon, er hat gesagt, erstmal wichtig ist Transferphase, Kader und Spieler und dann reden wir über mich.
Gute Reihenfolge.
Ich glaube, dass es da, ich vermute, schon gewisse Verbindungen zu Real Madrid gibt. Ancelotti hört 26 auf dort. Und ich glaube, dass Xabi weder an Liverpool noch an Bayern München denkt, sondern an Real Madrid. Und das wäre ein guter Übergang, ich glaube.
Das glaube ich nicht.
Glauben Sie das nicht?
Nein, ich glaube, dass er noch gar nicht weiß, was er macht. Also der weiß, dass er gerne Liverpool oder Bayern oder Real Madrid trainieren würde. Aber wie, wann und wo, nein. Bin ich 100% überzeugt.
Ich vermute. Das ist interessant, weil viele glauben, dass er im Grunde schon klar Real Madrid im Kopf
hat. Dass er irgendwann mal dahin will, würde ich sagen, ja, aber nicht in der nahen Zukunft. Das glaube ich bei ihm nicht.
Das ist so ein Plan, den du locker im Kopf hast, sagen wir mal so.
Ja, wie du sagst, ein bisschen weiter
irgendwann habe ich den Traum gehabt, bei Borussia Mönchengladbach zu spielen. Ja, den Traum hat man ja, darf man ja haben als Kind.
Das ist selbstverständlich. Ja, und Xabi Alonso, der ist mit Madrid ist, hat er ja alles gewonnen. Und irgendwann wird er sagen, ja, Leverkusen wird nicht ein Leben lang sein. Und dann gibt es ja vielleicht die eine oder andere Treppe von der ganzen Tradition, Geschichte des Vereins wie Real Madrid, der höher ist. Er hat dort gespielt. Das ja. Aber ich glaube, dass er jetzt, in dem jetzigen Moment, und so schätze ich ihn ein, bei jedem Interview, so fokussiert auf seine Aufgabe ist. Und irgendwann, wenn sich der Zeitpunkt ergibt, kann in 4 Jahren sein, kann in 6 Jahren sein, ist er auch Trainer bei Real Madrid.
Ich stimme 100% zu. 100%.
Gut, dann haben wir das ja soweit
Hinterkopf.
Ja. Das ist ja, was gesagt wurde, stimmt ja alles. Also ich glaube, dass das tatsächlich ein intelligenter Mensch ist, der auch eine genaue Idee, ein Gespür für seine Karriereplanung hat, ohne dass er die jetzt schon im Voraus plant. Also es gibt ja die Geschichte, dass der Max Eberl, als Max Eberl in Mönchengladbach noch Manager war, den ganz jungen Xabi Alonso schon mal nach Gladbach holen wollte und ihn auch besucht hat in San Sebastian. Und da hat er San Sebastian 2 trainiert. Und der hätte dann nach Gladbach gehen können als Cheftrainer. Aber er hat damals ja offenbar gesagt, nein, ich bin noch nicht so weit. Und ich glaube, dass er jetzt auch für sich das Gefühl hat, ich bin jetzt genau hier am richtigen Ort. Und wann ich dann so weit bin, entscheide ich selbst. So, ich glaube, so wird's kommen.
Sie schmunzeln.
Stimmt alles, ne?
Nee, weil es ist ja so, haben ja alle bestätigt, dass es so war. Hat der Max Eberl ja selber gesagt, dass er versucht hat, ihn zu kriegen. Von daher schmunzel ich.
Ja. Hat eigentlich Xabi Alonso eine Schwäche? Also wenn man über ihn spricht, gibt es zu Recht wahnsinnig viel Lob, dass er wirkt dann dazu auch noch so abgeklärt, elegant, also es stimmt alles.
Also ich glaube, jeder Mensch hat Schwächen. Jeder. Bestimmt auch er. Aber sie zu finden ist nicht so einfach.
Sie kennen sie nicht.
Ich, ich,
Könnte ja eine sympathische Schwäche sein.
Ich kann mir was denken, aber ich würde das nie sagen. Aber also, jeder Mensch hat Schwächen. Aber wenn er welche hat...
Nicht mal zu viel Süßigkeiten.
Wenn er welche hat, tarnt er die sehr gut.
Also nicht mal zu viel Süßigkeiten.
Nicht zu viel Schokolade.
Die Schwäche habe ich bei ihm nicht erkannt.
Abschließend, wie lange wird Florian Wirtz bei Bayer Leverkusen spielen?
Jetzt gehen wir alle durch.
Aber die Wichtigen.
So lange, wie er will.
Mhm. Und wie lange will er?
Das müssen Sie ihn selber fragen.
Er ist nicht da.
Wir würden uns wünschen, wenn er so lange spielt wie möglich.
Also ich auch. Dann ist er der Bundesliga wenigstens erhalten. Ja. Also, und der tut uns gut. Der tut nicht nur Bayer Leverkusen gut, ja, der tut uns gut. Und ich glaube auch in 2 Monaten Nationalmannschaft.
Schön. Da gehen wir jetzt nicht alle durch, Fritz. Die allerwichtigsten, wobei man das eigentlich gar nicht in so eine Reihenfolge packen sollte. Es gibt so viele tolle Spieler. Grimaldo zum Beispiel finde ich fantastisch. Wir können sie jetzt alle durchgehen. Aber die Hauptprotagonisten haben wir angesprochen. Favorit auf den Titel nächstes Jahr, das wollte ich noch einmal wissen.
Favorit auf den Titel nächstes Jahr in der Bundesliga?
Ja.
Von uns abgesehen?
Nee, genau.
Sie. Ja gut, also wir,
nehmen Sie die Favoritenrolle an.
Ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall zu den Favoriten gehören sollten, weil wir wollen ja die Mannschaft verstärken. Aber ich glaube, dass Leipzig nächstes Jahr stark sein kann, wenn die Spieler behalten, wenn die Xavi Simons und Olmo und Openda und wenn die alle Spieler behalten, habe ich schon dieses Jahr mit Leipzig stark gerechnet. Deswegen für mich das erste Spiel zu Hause 3-2 gegen Leipzig. Nachdem alle Transfers gut funktioniert haben, habe ich nach dem Leipzig-Spiel und Gladbach-Spiel gesagt, okay, das kann eine besondere Saison werden.
Aber die Bayern haben sie auch auf dem Schirm.
Bayern auch, auf jeden Fall. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, außer uns zwischen Leipzig und Bayern, würde ich sagen, Leipziger mehr als Bayern.
Wow.
Okay. Im jetzigen Zeitpunkt, ja. Bei Bayern muss halt viel stimmen in den nächsten 2 Monaten und das ist eine schwierige Aufgabe. Nicht nur auf den Transfermarkt, sondern diese...
Auch drumherum. Lothar, wir sprechen jetzt gleich drüber. Wir sprechen gleich drüber, versprochen, über Bayern München und natürlich über all das, was wir gestern auch erlebt haben. Thomas Tuchel, Uli Hoeneß, Trainersuche. Wir haben gleich einiges zu tun. Bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sprechen über die Bayern, schauen zunächst aufs Sportliche. Gestern das Spiel vor Real Madrid, Martin Groß gegen Eintracht Frankfurt.
Frankfurt erledigt und eingegroovt für Real Madrid. Harry Kane und die Bayern haben gut lachen an einem Nachmittag, an dem Harry Kane doppelt trifft. Zunächst in der 9. Minute nach Vorarbeit von Leimer. Zum 34. Mal in dieser Saison. Frankfurt wehrt sich und kommt in der 23. Minute durch Hugo Ekitike zum Ausgleich. Da sind die Bayern zu passiv. Das werden sie in Blickrichtung Real noch verändern müssen. Die Reaktion kommt aber auch, weil Robin Koch mithilft. Schlag gegen Müller im 16-Meter-Raum. Schiedsrichter Schlager gibt 11 Meter und gelb für Koch. Nach gut einer Stunde Harry Kane zum zweiten Sieger gegen Trapp und damit Saisontor Nummer 35. Bayern schlägt Frankfurt mit 2-1 und ist gut vorbereitet für das Halbfinale gegen Real.
In sportlicher Hinsicht auf alle Fälle. Dann gab es aber die Nebengeräusche und die waren nicht ohne. Im Vorfeld, Freitag, wir haben es eben schon angesprochen in der Sendung, bei einem Podiumsgespräch der Frankfurter Allgemeinen Zeitung äußerte Uli Hoeneß unter anderem, dass der Trainer Thomas Tuchel junge Spieler nicht entwickeln könne oder wolle. Das habe er in Gesprächen ihm gegenüber so geäußert. Und das wollte Thomas Tuchel nicht auf sich sitzen lassen und Sky befragte ihn dazu.
Hat er da was falsch verstanden?
Ja, 100%. Also das ist natürlich so meilenweit an der Realität vorbei, dass es schon fast gar kein, ich weiß gar nicht, wie ich darauf antworten soll. Auf der anderen Seite ist ein bisschen, bin ich meiner Trainerehre ein bisschen verletzt, weil ich glaube, wenn wir was nachgewiesen haben im Trainerteam die letzten 15 Jahre, dass wir junge Spieler, vor allen Dingen aus der Akademie, immer einen Platz bei uns im Training haben und über Leistung immer einen Platz auf dem Platz haben, haben wir übrigens auch jetzt bewiesen. Also die 3 Beispiele in diesen falschen Inhalt noch reinzubringen, nee, also kann ich nicht nachvollziehen. Habe jetzt sehr wenig Verständnis dafür, auf, und ich finde es absolut haltlos, aber okay. Und zum anderen erlaube ich mir den Luxus, es sind jetzt 10 Tage, in denen es um alles geht, wir müssen uns fokussieren. Wenn ich jetzt das auch noch runterschlucken muss, dann schlucken wir das auch noch runter.
Suchen Sie da ein klärendes Gespräch mit ihm? Nee. Keine Lust?
Nee, das ist nochmal, es ist so weit an der Realität vorbei, dass ich eigentlich gar nicht darauf reagiert hätte, wenn es nicht von Uli Hoeneß gekommen wäre. Also wenn es nicht von Uli gekommen wäre, dann hätte ich gesagt, Leute, das lohnt sich gar nicht drüber zu sprechen. Dadurch, dass es von Uli ist, dass es dadurch von unserem Boss ist, dass es 4 Tage vor dem Spiel gegen Real Madrid ist, kriegt es ein bisschen eine andere Note. Und es ist, wie gesagt, für mich persönlich kratzt es mein Verständnis, mein tiefstes Verständnis als Trainer an.
Zwei Männer haben was gesagt. Zwei Männer, die im Fußball Großes geleistet haben. Uli hier für den Verein, Thomas in seiner Trainerkarriere, der definitiv auf einiges zurückweisen kann. Dementsprechend ist mein Job, die Sachen ein bisschen zu beenden, zu kanalisieren auf Dienstag, die Wut, die Energie an die Mannschaft zu bringen, dem Thomas zu unterstützen, Uli sagen, es läuft alles und dann packen wir es am Dienstag.
Ich habe es vorhin etwas unflätig in Oli Kahn zitiert, aus einem legendären Interview. Ist mir scheißegal.
Gut, oder? Müller? Ja, Müller ist in gewisser Form einmalig, hat das sehr, sehr launig gestern nochmal kommentiert. Lothar, wenn man das alles jetzt nochmal so sieht, ist Tuchel ehrlich getroffen gewesen von dem, was Hoeneß gesagt
hat? Der ist richtig getroffen gewesen und immer noch. Das geht nicht raus aus dem Kopf. Der hat gestern Dampf abgelassen, zu Recht, weil es im Endeffekt da so hingestellt worden, dass er eigentlich keiner ist, der junge Spieler besser macht. Und das haben wir ja vorher schon gesagt. Ja. Ich glaube, da hat Uli, ich weiß nicht, was Uli geritten hat, aber wir haben es ja vorher schon hier versucht zu erklären. Uli ist einfach so. Ich habe das ja eigentlich selbst auch schon das eine oder andere Mal abbekommen. Ja, und am nächsten Tag...
Sieht er denn danach ein, wenn man
nein,
mal spricht?
Nein. Also er ist ja nicht hergekommen und hat sich irgendwo entschuldigt bei mir. Aber das geht ins normale Tagesgeschäft. Dann, wenn es dich wieder siehst, dann unterhältst du dich ganz normal. Nachtragen ist man ja auch nicht, also ich zumindest nicht. Thomas Tuchel, glaube ich, ist schon in dem Fall richtig getroffen. Und wenn es da nicht zur Aussprache kommt, glaube ich auch, dass das auf ewig beim Thomas Tuchel hängen bleibt.
Meilenweit von der Realität entfernt. Wie interpretierst du das?
Ja, dass er die Situation der Uli nicht so einschätzt, wie sie eben ist, dass er irgendwas, Uli bekommt ja auch viel gesteckt. Uli ist ja nicht tagtäglich dabei. Uli sitzt am Tegernsee, dann gibt's Flüsterer, die ihm irgendwas erzählen. Es ist übrigens vor 10 Tagen oder vor einer Woche, wie wir hier waren, ist der Name der Michaelis gefallen. Der Name der Michaelis ist gefallen. Uli hat gemeint, ich habe den Namen ins Spiel gebracht und so ungefähr Lothar wird Unruhe sorgen. Im internen Kreis hat er das in München erzählt. Ja, dann habe ich gesagt, ich habe den Namen der Michaelis gar nicht ins Spiel gebracht. Das war eigentlich derjenige, der hier links...
Das war Markus Othmer vom Bayerischen Rundfunk, der genau, das einfach und ich gesagt, als möglichen Namen mal genannt Idee. Hat.
Ja, Bayern München, ja. Vergangenheit, Bayern schon trainiert, in Argentinien hat Erfolg. Ja, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Aber Uli... hat so wieder im internen Kreis erzählt, Lothar will für Unruhe sorgen, Lothar bringt der Michaelis ins Spiel. Solche Sachen und es stimmt.
Das sind nicht so Flüstergeschichten, das war auch bei den Kommentaren
aber er
so.
Hat sich allerdings bezogen auf Gespräche auch am Tegernsee, die sie miteinander geführt haben, wenn ich das richtig verstanden habe.
Also Tuchel hat ja gesagt, er war öfter mal draußen am Tegernsee. Ich weiß nicht, was sie da besprochen haben. Also das trifft ihn natürlich sehr. Nein, Uli... da werden Dinge zugeflüstert, das haben wir als Kommentatoren auch oft gemerkt, mit Marcel Reif und so. Ja, macht uns fertig und so weiter. Hast du die Reportage gesehen? Nein. Ja, das hat man mir gesagt. Ja. So läuft das dann. Das haben wir, schauen wir uns die Reportage zusammen an, gehen Stück für Stück durch und dann können wir die Meinung austauschen. Ja. Also ich sage nur, so kommen die Dinge zusammen, auch hier mit dem Michaelis. Ja, Uli, ich habe ja gesagt, da muss ich entschuldigen, es hilft alles nichts.
Sieht er das denn ein? So wie du ihn kennst? Also das Echo ist ja schon relativ verheerend.
Es geht so ein bisschen in die Richtung, die Lothar gerade angedeutet hat. Für ihn ist das dann erledigt. Dann ist er wieder Kumpel und dann ist wieder alles gut. Aber der ruft ja auch dann, hat er je bei uns hier angerufen? Es gibt ja kein Telefon hier. Ne?
Nee, bisher noch nicht, aber genau.
Also er würde durchkommen. Er ist dann unberechenbar in seiner Wut auch und in seinem Kram, wenn ihm da irgendwas nicht in den Kram passt, tatsächlich buchstäblich. Ja, also solange Uli lebt, werden wir damit zu tun haben, glaube ich.
Wollte er vielleicht Tuchel reizen, Herr Caro?
Weiß ich nicht, also vielleicht. Also ich habe mir gedacht, warum hat er das vielleicht gesagt? Wollte er, ja, vielleicht will er diesen 10 Tagen, die entscheidend sind, das Beste aus ihm rausholen. Aber
also gut, es ist auf der anderen Seite so, das ist mir auch immer wichtig, wir wollen nicht immer eine Auslegung jedes einzelnen Wortes machen. Das ist schon, also wir leben ja auch davon, dass es spannende Aussagen gibt. Hier ist es aber schon so, dass in einem größeren Zusammenhang Gedanken auch hergeleitet worden sind mit diesem Vorwurf an den Trainer. Das hat dann, finde ich, schon eine etwas andere Kategorie, als wenn dir in einem Gespräch ein falsches Wort rausrutscht.
Also das Lustige daran ist ja eigentlich, dass der Thomas Tuchel in der Öffentlichkeit, ja, er sagt ja immer selber, ich bin kein Volkstribun. Ja. Der gilt ja so ein bisschen als sperrig, so der Thomas Tuchel. Und was Uli Hoeneß jetzt erreicht hat, ist eigentlich das Gegenteil. Er hat den Thomas Tuchel eigentlich in die Herzen der Leute getrieben. Und die Leute jetzt sagen, so kann man das, das kann man Tuchel jetzt wirklich nicht nachsagen. So reagieren die Leute drauf. Aber das ist ein völlig skurriler Effekt. Ich glaube nicht, dass der beabsichtigt war.
Hat Tuchel Dinge ausgesprochen, die der ein oder andere leitende Angestellte in diesem Verein möglicherweise zumindest im stillen Kämmerlein denkt?
Ich glaube schon. Also wenn ich versuche nochmal diesen Hoeneß-Satz zu interpretieren, das ist wie Lothar sagt, ich halte es für ausgeschlossen, dass Thomas Tuchel den Satz "Ich kann junge Spieler nicht entwickeln" gesagt hat. Also ich glaube, dass das eine Interpretation von Uli Hoeneß war. Das trifft dieses grundsätzliche Bayern-Thema. Die Bayern, die ja immer der Meinung sind, der Verein machen die Personalien und die Trainer fordern zu viel. Das hört man ja immer, die Trainer wollen die teuren Spieler. Und ich kann mir vorstellen, dass Thomas Tuchel in einem Gespräch gesagt hat, ich will für die und die Position einen haben. Und
Uli Vielleicht Hoeneß auch hat, einen erfahrenen.
Genau. Und Uli Hoeneß hat daraus Schluss gefolgert. Also wenn der Thomas Tuchel eine Holding Six fordert, die 50 Millionen kostet, dann denkt der Hoeneß, warum nimmt er nicht den Pavlovic? Und dann kommt sozusagen der Gedanke zustande, der will keine jungen Spieler fördern. Ich glaube, so kommt das zustande und dann plaudert das plötzlich so aus, zugespitzt.
Inhaltlich gab es auch, fand ich, eine andere Passage, die interpretationsfähig ist. Also da hat er gesagt, dass Xabi Alonso sich letztlich gegen die Bayern entschieden habe, sei ja eigentlich ein Zeugnis von Charakterstärke. Das habe auch seine Frau Susi bestätigt. Und
die ein sehr wichtiger Ratgeber ist.
Und so habe sich Alonso, Lothar, hat Hoeneß dann weiter ausgeführt, qualifiziert in einigen Jahren Bayern Trainer zu werden. Hat Hoeneß hier die Realität auf diesem Trainermarkt jetzt schon komplett zu 100% verstanden, die ja nicht die ist, dass Bayern sagt, wir nehmen und der kommt?
Ja, Bayern bekommt nicht mehr alles, was sie gerne wollen. Nicht nur auf der Trainerbank, sondern auch als Spieler. Das hat man ja gesehen. Es sind ja viele Gespräche geführt worden mit Wunschspielern, aber die spielen jetzt in West Ham United oder sonst irgendwo. Und das ist nicht mehr so, dass der FC Bayern Finger hebt und sagt, wir wollen dich und du kommst zu uns. Früher ist das passiert mittlerweile. Und ich würde gar nicht sagen, dass Xabi Alonso sich gegen Bayern entschieden hat. Er hat sich für Bayer Leverkusen entschieden, weil er sich dort wohlfühlt, weil er dort die Unterstützung spürt, weil er da in Ruhe arbeiten kann und weil er da das bekommen hat, was ihn mit der Mannschaft, mit dem Verein so erfolgreich gemacht hat.
Wenn man das jetzt weiterdenkt, dann muss man ja sagen, Ralf Rangnick, an dem die Bayern ja Interesse haben, steht ja auch noch unter Vertrag. Also dann müsste man ja, wenn man dieser Logik folgt, dann eigentlich sagen, also dann soll ja Rangnick auch nicht kommen, weil er ja dann auch aus seinem laufenden Vertrag
heraus müsste. Allerdings ist das, glaube ich, so, wenn ich das sagen darf, ich glaube, dass Rangnick
Vielleicht hat er eine Klausel.
Hat eine Klausel, wenn ein Verein seiner Wahl sich melden würde, müssten sie verhandeln. Dann ging es wahrscheinlich um eine Ablösesumme, die dann noch zu verhandeln wäre. Also ich glaube, das ist schon möglich. Deswegen
glaube gut, dann würde das relativieren, das stimmt.
Und dann glaube ich auch insgesamt, dass der österreichische Fußballverband ihn dann gehen lassen würde, gegen eine Ablöse.
Trotzdem die Frage an Lothar. Was bedeuten die Aussagen dieser Einlassung von Hoeneß für das operativ tätige Management der Bayern? Erschwert das, auf Deutsch gesagt, die Trainersuche?
Ja, freilich wird es schwieriger, weil vor allem will auch kein Trainer kommen, wenn die ganze Zeit von außen Störungen da sind, also Geräusche, Störgeräusche da sind. Und das ist ja ein Störgeräusch. Andererseits ist es natürlich jetzt bei Ralf Rangnick was anderes. Er trainiert eine Nationalmannschaft, kann ja nochmal den Wunsch haben und jetzt vielleicht auch eine Chance bekommen, eine große Mannschaft tagtäglich zu trainieren und weiterzuentwickeln. Obwohl das ja auch nicht unbedingt immer der Stil war, den der FC Bayern gegangen ist. Deswegen hat es ja schon irgendwann mal mit Rangnick nicht funktioniert, wo er ja auch schon im Gespräch war. Andererseits ist ja Uli Hoeneß ein Fan von dem Campus und sagt, da kommt viel zu wenig. Da wäre dann Ralf Rangnick wahrscheinlich einer, der da oben, sagen wir mal, ein bisschen Leben reinbringen würde. Also Spieler von Campus würden bei Ralf Rangnick ganz sicher profitiert.
Und das ist ja der Sauer noch, den er schon kennt aus Salzburg, ja, der Chef.
Unter Christoph Freund ist Christoph da, Freund, also man kennt sich.
Das wäre natürlich schon etwas, was Rangnick interessieren würde. Da hat er so eine kleine Entourage, dann, mit der er dann gut arbeiten könnte. Also ich glaube, der überlegt heftig, der Rangnick.
Und Karl-Heinz Rummenigge ist ja nicht so für die jungen Trainer, er ist mehr so für die reiferen Trainer. Also auch da könnte ein Pro von Karl-Heinz Rummenigge kommen, der ja auch ganz sicher da gefragt wird und seine Meinung dazu hat. Also es gibt schon viele Dinge, die für Ralf Rangnick sprechen.
Wann wird die Entscheidung fallen? Man denkt ja schon jetzt irgendwie, naja, also übers Wochenende reift die Entscheidung weiter. Ja, also wird Ralf Rangnick, also die Bayern scheinen zu wollen.
Ja, die Bayern wollen.
Es hängt an Rangnick.
Es hängt an Rangnick. Ja. Das ist das, was man hört. Rangnick muss ja sagen, die Bayern wollen und der österreichische Fußballverband würde ihn auch gehen lassen. Das ist, ich glaube, da geht's vielleicht.
Aber wann wird denn der österreichische Verband gehen lassen? Ja. Weil die fahren jetzt zur Europameisterschaft.
Ja, ja. Ich glaube, die würden es vorher klarstellen und ihn danach halt gehen.
Ja gut, aber das wäre schon ein Hindernis, wenn der sich jetzt voll auf die Europameisterschaft konzentriert. Der müsste jetzt eigentlich in der Transferpolitik
tätig werden. Das war ja auch ein Argument bei Nagelsmann, das hat ja wirklich Julian Nagelsmann auch gesagt. Ich möchte nicht jetzt im für zwei große Mannschaften verantwortlich sein. Das lenkt mich ab.
Auch unvernünftig.
Aber ist das nicht schön, Herr Caro? Sie können sich zurücklehnen und schauen, was ist bei den Bayern in puncto Trainersuche los.
Schmutzig ständig. Ja, also, ich finde es auch schwierig, wenn man Nationaltrainer ist, bis 14. Juli eine Europameisterschaft spielt, dann schon im Kopf in einem neuen Verein zu sein.
Ja, genau. Das ist schon also, kompliziert.
Ist nach Ihrer Erfahrung tatsächlich der Trainer die absolute Schlüsselpersonalie?
Der Trainer ist eine ganz entscheidende Schlüsselpersonale. Nicht die einzige, aber die wichtigste wahrscheinlich.
Mm, mm.
Also es ist schon so, dass am Ende ein Sportgeschäftsführer, Sportdirektor mit dem Trainer auch gut harmonieren muss und sie gemeinsam im Prinzip auch eine Transferphase durchmachen müssen. Weil die Spieler, kein Spieler kommt zu einem Verein, nur weil ein Sportdirektor oder ein Geschäftsführer Sport den will. Am Ende sind für die Spieler die Trainer das Wichtigste. Also das ist zumindest die Erfahrung, die ich die letzten Jahre gemacht habe. Egal, ob der Trainer jetzt Xabi Alonso heißt oder ein anderer Trainer ist. Und wenn man natürlich Spieler zu einem Verein locken muss oder locken will, dann muss der Trainer auch zur Verfügung stehen. Also ich weiß ja, dass Simon und Xabi oft Gespräche geführt haben mit den Spielern, die wir haben wollten letzten Sommer, um die auch von dem Projekt zu überzeugen. Und wenn ein Trainer zu Bayern München jetzt gehen würde, ist nicht entscheidend, ob Christoph Freund oder Max Eberl den Spieler will, sondern ob der Trainer den Spieler will. Also wäre es erstmal wichtig, einen Trainer zu haben und dann einen Trainer zu haben, der auch Zeit hat, sich mit den Spielern zu beschäftigen, die haben wollen. Wenn er bei der Europameisterschaft ist, also ich kann ja nur froh sein, wenn das so weitergeht bei Bayern München, aber im Prinzip habe ich schon meine Zweifel, ob das eine gute Entscheidung wäre, einen Trainer zu holen, der noch voll im Schaft ist bis Mitte.
Es ist ja auch vice versa.
Aber gut, wie gesagt, ich will gar nicht so viel sagen. Also,
jeder Spieler
will München ist ein super Verein und die haben gute Arbeit gemacht, aber
ich kann das natürlich nachvollziehen. Ein Spieler, meine Entscheidung 1988 pro Inter Mailand war, dass Giovanni Trapattoni dreimal bei mir in München war. Der wollte mich unbedingt. Der wollte mich unbedingt und hat mir diese Sicherheit gegeben. Ja. Er braucht mich. Er will Großes erreichen. Großer Trainer, schon große Titel, große Spieler gehabt. Und er kommt nach München, nach München sollen, zu mir nach Hause, besucht mich. Und wir reden ja von den 80er Jahren. Wir reden jetzt nicht von 2015 oder 2020. Und er war dreimal da in 1,5 Jahren. Und irgendwann habe ich gesagt, ich hatte keinen Bezug zu Inter Mailand, zu Juventus. Im Endeffekt hast du ja gesehen, was ist los und was bekommst du? Am meisten Geld habe ich ganz sicher nicht bei Inter Mailand bekommen. Aber ich habe gespürt, dass der Trainer seit 1,5 Jahren mich versucht und nicht aufgibt, mich zu Inter Mailand zu bringen.
Aber ja, okay. Ich würde einmal gerne noch, weil wir auch noch 2 Minuten gleich über Real Madrid sprechen wollen, aber
da wollte ich auch mal hin.
Da wolltest du auch mal hin?
Ja, ich hatte ein Angebot 1991, aber Inter Mailand hat mich nicht gehen lassen.
Erzähl mal.
Ja. Ja, ich habe mich mit, wie hat der Präsident damals geheißen?
Bernabeu?
Mendoza.
Ja.
Ramon Mendoza, 91. Ich habe mich in Genf mit ihm getroffen, mit meinem Manager Norbert Flippen damals. War ein Stundengespräch. Hätten 3-Jahres-Vertrag, 91 bis 94 unterschreiben können. Die hätten sogar mehr Geld bezahlt wie Inter Mailand, Real Madrid. In Inter Mailand alles erreicht. Meister geworden, Europa League gewonnen, Weltmeister geworden in dieser Zeit. Und ich wusste, Trapattoni hört auf nach der Saison. Und ich wollte weg, weil wusste, wenn Trapp geht, dann verändert sich vieles hier. Und es hat sich wirklich viel verändert, aber das würde jetzt die Sendezeit überschreiten. Und ich war mit Real Madrid einig. 3-Jahres-Vertrag, aber der Präsident von Inter Mailand hat mich nicht gehen lassen.
Und was hast du versucht,
ihn umzustimmen? Ja, ich habe ihn in einem persönlichen Gespräch, war bei ihm zu Hause und habe ihm gesagt, dass es mein Wunsch ist. Wir haben 3 tolle Jahre gehabt, Erfolg, Meister geworden. Ich bin Fußballer des Jahres auf der Welt geworden in dieser Zeit. Danke, danke. Aber die Zeit ist vorbei und ich hatte jetzt die Chance, nochmal eine Herausforderung, das weiße Trikot von Real Madrid anzuziehen. Da gab es eine Geschichte mit Zamorano vorher, der dann zu Real gewechselt ist, obwohl er schon bei Inter unterschrieben hat. Und es war dann so eine Geschichte, die da reingespielt hat. Und dann hat er gesagt, nein, es geht nicht. Die hätten 80 Millionen D-Mark damals bekommen, wäre eine Riesensumme gewesen für einen 31-Jährigen. Aber ich wusste, Trapattoni geht und hatte die Möglichkeit, zu Real Madrid zu gehen. Also es war eigentlich noch mal optimal, mit 30, 31 Jahren vielleicht eine Erfahrung mehr zu haben in deiner Karriere.
So klingt die große, weite Fußballwelt. Mhm. Ja, sehr schön. Lothar, dann einmal auf das Hier und Jetzt. Können die Bayern, Streit vorher hin oder her, Real Madrid ausschalten und ins Endspiel einziehen?
Ich sage, Bayern München ist ganz sicher glücklich über das Viertelfinalergebnis zwischen Manchester City und Real Madrid, weil Manchester City wahrscheinlich die Mannschaft ist, die... Mhm. Und es hat sich auch in der zweiten Halbzeit gezeigt gegen Man City, die Torschüsse, die Spielweise. Real Madrid ist meiner Meinung nach für Bayern einfacher ins Finale zu kommen, als Manchester City es gewesen wäre.
Wie siehst du die Chancen im Prozent? 50-50 oder sogar Bayern leicht favorisiert?
Es kommt darauf an, wie viele Verletzte das Bayern München hat. Also deswegen lege ich mich jetzt nicht vor, aber Bayern ist nicht chancenlos gegen Real Madrid.
Ja, das würde ich auch sagen. Und es ist ja manchmal auch wirklich ganz banal im Fußball. Es geht auch um die Verletzten tatsächlich. Und Thomas Tuchel hat ja einen richtigen Satz auch gestern gesagt. Wir reden ja immer nur darüber, kann der Sané, kann der Musiala, können die alle spielen? Es geht ja darum, wenn die nicht spielen, dann können schon auch ein paar ganz gute für sie spielen, aber dann ist überhaupt niemand mehr auf der Bank. Thomas Tuchel hat ja auch gesagt, ich brauche auch eine gute Bank.
Leimer fragt, ich muss Musiala hat gestern nicht gespielt, Licht musste runter.
Wenn dann wirklich nur noch Spieler aus der zweiten Mannschaft auf der Bank sitzen, dann und Thomas Tuchel ja keine jungen Spieler entwickelt, wie wir wissen,
das kommt dann übrigens sehr auf Tuchel an, weil der hat 3-4 Wackelkandidaten, dann kann er nicht alle 4 bringen, dann muss er ja 4-mal wechseln, womöglich sehr früh. Also da die richtige Mischung zu finden, den Sané und den Gnabry vielleicht erst draußen lassen, Musiala, mal sehen, Licht. Also sehr, sehr schwierige Aufgabe, deswegen stören solche Störgeräusche.
Wie sehen Sie?
Also ich glaube, das ist sehr offen. Lothar hat recht, City wäre viel schwieriger gewesen und ich glaube, dass Bayern München die reelle Chance hat, ins Endspiel zu kommen.
Ja. Die ist definitiv vorhanden, auch für Borussia Dortmund. Einmal Lothar noch zu Uli Hoeneß. Irgendwie bin ich so ein bisschen hängen geblieben an dem, was du eben über Hoeneß gesagt hast. So richtig schlau werde ich nicht aus eurem Verhältnis. Kannst du mir das nochmal erläutern?
Wir grüßen, wenn wir uns sehen. Ich habe zu anderen Menschen oder Leuten, die bei Bayern München tätig sind, habe ich ein sehr gutes Verhältnis. Zu Uli ein Verhältnis, wenn man sich sieht, unterhält man sich kurz, gibt sich die Hand und trifft sich vielleicht nach einem halben Jahr wieder.
Und glaubst du, dass das, was wir jetzt erlebt haben, in irgendeiner Form Auswirkungen auf sein Standing bei Bayern hat? Oder wird es so sein, wie es immer in solchen Fällen war, wenn sich die erste Aufregung gelegt hat, bleibt alles beim Alten?
So sieht's aus, weil es ist ja schon ein paar Mal passiert in der Vergangenheit. Und irgendwann ist dann Staub drüber gekommen, hat sich alles irgendwo, oder ist der Rauch weggegangen. Und dann hat man wieder im Tagesgeschäft normal teilgenommen. Also es ist jetzt Thema, großes Thema. Uli hat den FC Bayern, nicht nur Thomas, das Tuchel den FC Bayern nicht unbedingt gefallen gemacht, meiner Meinung nach. Aber irgendwann, vor allem wenn die Champions League gewonnen wird, wird es Schnee von gestern sein.
Und noch eins, Tuchel sprach gestern vom Boss.
Ja.
Bist du da auch drüber gestolpert? Vom Boss Hoeneß, was er ja jetzt in einem Organigramm nicht ist, sondern
Mitglied des Aufsichtsrats. Ja, ist er nicht, aber es ist trotzdem.
Also das genau diese Formulierung ist aufgefallen gestern und also man hat es Thomas Tuchel abgenommen, als er gesagt hat, ich antworte ja nur drauf, weil es von Uli Hoeneß kommt, sonst würde ich nicht darauf antworten. Sie respektieren und schätzen sich schon, also deswegen meinen das auch wichtig. Aber er hat dann natürlich diese kleine spitze Zusatzbemerkung gemacht, das ist ja der Boss, ne, was er ja sozusagen tatsächlich laut Organigramm nicht ist, aber
ist ja nicht schwer, dann für Eberl beispielsweise. Ja,
da glaube ich eben schon, dass Max Eberl inzwischen tatsächlich. Es ist ja ein Unterschied, etwas zu wissen und dann etwas zu spüren und zu merken. Und er wusste schon, dass er in einen Verein kommt, der nicht ganz einfach ist und der unglaublich unruhig war. Aber jetzt weiß er, jetzt merkt er auch, was das bedeutet. Also ich glaube, dass diese Linie zum Beispiel Max Eberl, Christoph Freund, Thomas Tuchel, das ist eine Linie, die steht. Die vertragen sich gut. Mhm. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, das ist jetzt vorsichtig formuliert, wenn man jetzt Eberl und Freund gefragt hätte, ob das mit Tuchel weitergehen sollte. Ich glaube, dass die möglicherweise eine andere Meinung vertreten hätten. Also ich glaube, dass die beiden hohen Herren, die beiden ganz hohen Herren und von den beiden hohen Herren noch der eine besonders höhere, der Uli Hoeneß,
der andere Rummenigge,
nach wie vor diejenigen sind, die die Entscheidungen fällen und die Daumen heben und Daumen senken. Das ist mit Sicherheit so.
Glauben Sie, dass Eberl es im Kreuz hat, sich da freizuschwimmen? Ist ja nicht so leicht. Ehrlich.
Also Sie haben ja vorher was gesagt, was ich völlig richtig empfand. Es muss sozusagen eine klare Linie und eine klare Governance im Verein sein. Ja, und wenn es natürlich eine formelle Linie gibt, die ist aber in der Realität anders, ist es für keinen da einfach.
Ja.
Also wir haben eine Linie, Alonso, Rolfes, Caro, Wenning, wir vier sind abgestimmt. Vorher war der Rudi auch dabei. Also, aber wir sind abgestimmt. Wir wissen, welche Rolle jeder hat und einzunehmen hat und besonders auch nach außen, wenn man kommuniziert, muss man natürlich abgestimmt sein. Von außen herab scheint das bei Bayern München nicht so sein. Mhm. Welche Rolle hat Dresen, welche Rolle hat Heiner, welche Rolle haben dann die zwei Bosse? Also da sind ein paar mehr Menschen dabei, aber vielleicht ist die Linie anders. Das muss man halt wissen. Aber der Max Eberl wusste das ja, bevor er unterschrieben hat. Von daher gehe ich davon aus, dass es für ihn keine Überraschung ist.
Aber er wusste, im Grunde sind wir damit jetzt auch schon indirekt wieder bei der Trainerfrage gelandet, weil das genau die Linie, so wie es auf dem Platz eine Achse gibt, Torwart, Mittelfeld und so weiter, müsste es im Verein eben diese Linie geben. Und da muss im Grunde jeder Vorgesetzte den nächst Tieferen ja mitführen. Und das ist ja das, was die Trainer zuletzt gemerkt haben, dass die Bayern-Trainer nicht. Ein Trainer muss auch geführt werden, auch ein starker Trainer muss, oder man kann es auch begleitet werden nennen. Aber jedenfalls muss ein Trainer wissen, was er tut, und er muss ein Feedback bekommen, er muss auch Kritik bekommen, aber intern. Und wenn man gehört, wie man Hansi Flick am Ende gemerkt hat, wie er abgründig wurde und immer nächste Frage gesagt hat, oder wie Julian Nagelsmann am Ende immer bitterer in seinen Pointen wurde, wie Thomas Tuchel jetzt da steht bei der Transferpolitik. Man hat nicht das Gefühl, dass die Trainer begleitet werden bei Bayern, auch weil die Vorstände ja ständig wechseln. Und ich glaube, damit sind wir wieder beim Trainermarkt, dass die alle potenziellen Trainer sich das ganz genau angucken und sich überlegen, ob man da nicht in einen Trainerfresserverein gelangt.
Abschließend, weil wir gleich noch über Dortmund sprechen wollen. Fritz, okay. Du hast das letzte Wort. Was ist eigentlich, wenn Rangnick absagen sollte? Was würde das für Bayern bedeuten?
Ja, also die hätten schlaflose Nächte, die sie jetzt vielleicht auch schon haben. Wahrscheinlich gibt's da schon eine Liste, es sind viele durchgestrichen und zwei, drei Positionen vielleicht noch. Und vielleicht kannst du irgendjemand überzeugen. Aber ich meine, deswegen ist der Druck immens, auch für den Eberl, der jetzt auch noch Moderator sein muss zwischen Tuchel und Hoeneß. Also ich würde nicht gut schlafen, nur mit Schlafmittel.
Aber Bayern München steht im Halbfinale der Champions League. So wie Borussia Dortmund auch, Bayern München hat die Möglichkeit, die Königsklasse für sich zu entscheiden. Also bei all dem, was wir besprechen, der sportliche Erfolg, zumindest international, ist gegeben in dieser Saison. National war bei Leverkusen anderer Meinung. Wir sprechen gleich über Borussia Dortmund. Die waren zu Gast bei RB Leipzig und erlitten dort eine bittere Niederlage. Gleich mehr dazu bei Sky90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Einmal noch ganz kurz, bevor wir über Borussia Dortmund sprechen, weil wir uns während der kurzen Pause unterhalten haben, Lothar. Rangnick, wenn er es würde, müsste er aus deiner Sicht dann Österreich sofort aufgeben, was die auch nicht lustig fänden?
Ich finde es alles nicht lustig für Rangnick. Ja? Wenn er sich für Bayern München entscheidet, dann muss er sich auch fokussieren auf Bayern. Wie kann er sich dann noch auf die Europameisterschaft hundertprozentig fokussieren? Weil eine Europameisterschaft ist ja jetzt kein Ding, wo ich nebenbei machen kann,
ne?
Sondern da bin ich 24 Stunden mit dem Kopf bei meiner Mannschaft, bei meinen Spielern, bei meinem Turnier für mein Land. Und das muss dann Ralf Rangnick für sich selbst entscheiden mit dem österreichischen Fußballverband.
Fast nicht lösbar, sagt Fritz von Tone Taxis. Wir werden es weiter beobachten und schauen jetzt auf das, was gestern passiert ist, nämlich eigentlich das Duell um Platz 4. Jetzt kann ja oder wird vermutlich Platz 5 für die Champions League reichen. Sonst sähe es für Borussia Dortmund und Hansi Küpper noch schlechter aus.
RB Leipzig tut einen Riesenschritt Richtung Rang 4 und Qualifikation für die Champions League. Den besseren Start erwischte Borussia Dortmund, 20. Minute, Sancho mit dem wunderschönen Treffer zur 1:0-Führung für den BVB. Aber RB antwortete sofort, 23. Minute, Xavi mit perfekter Vorarbeit für Openda, der 1:1-Ausgleich, der 24. Saisontreffer für Openda. Dann die Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Schlager aus der Distanz, Kobel pariert. Aber Šeško trifft anschließend zum 2:1. Und direkt nach Wiederanpfiff in der 46. Minute Openda mit der Vorarbeit für Simakan. 3:1 für Leipzig. Es sollte noch schlimmer kommen für Borussia Dortmund. 80. Minute, Baumgartner mit dem 4:1. Leipzig gewinnt 4:1.
Das ist nicht unser Anspruch, Fünfter zu werden, das ist doch ganz klar. Jetzt ist die Situation ja dieses Jahr besonders und das wissen wir natürlich auch. Und ich glaube schon, oder ich bin mir relativ sicher, dass wir nicht aufgeben werden und auch uns anderweitig versuchen werden, für die Champions League zu qualifizieren. Aber Mittwoch ist Mittwoch und heute ist heute und heute ist echt ein bitteres Ding.
Also wenn jetzt nur Platz 4 reichen würde, dann wäre die Situation für Borussia Dortmund fast schon aussichtslos. Ich glaube, 5 Punkte Vorsprung, ne, für RB Leipzig aufgrund des sehr guten Abschneidens der deutschen Teams. In der laufenden Saison und aufgrund der Erweiterung der Champions League wird es aller Voraussicht nach einen 5. Startplatz geben, sodass Borussia Dortmund davon profitieren könnte. Sie haben eben über Julian Brandt gesprochen. Wenn Sie ihn jetzt so hören, so klar, so deutlich, so pointiert, macht einen guten Eindruck, ne? Auf dem Platz, was noch wichtiger ist, auch. Grundsätzlich, von gestern vielleicht mal abgesehen.
Ja, also wir hätten Julian Brandt gerne bei uns gehabt. Mhm. Aber der ist zu Dortmund gegangen.
Ja.
Ich habe mich nett mit ihm unterhalten nach dem Spiel.
Tut sowas weh? Also dem?
Ja, damals, da war ich ein Jahr dabei. Da hat schon, wir hatten eine super, am Ende, wir haben ja schlecht angefangen, aber am Ende 4. Platz. Kai Havertz, Julian Brandt zusammen mit Peter Bosz als Trainer. Das hat sehr weh getan. Ja.
Fritz, warum hat Borussia Dortmund gestern kein Bein auf die Erde gebracht? Warum waren sie chancenlos?
Weil das immer wieder passiert bei Dortmund. Die haben eine gute Halbzeit, eine schlechte Halbzeit, selten ein gutes Spiel über 90 Minuten, mal in der Champions League.
Das ist ein rauschendes Fest, ne, gegen Atletico.
Das war auch gut. Bayern hat auch gegen Arsenal das wirklich gut performt.
Ja.
Aber das sagen wir, betrifft beide Mannschaften, dass sie eben in einer Wellenform agieren. Und das ist bei Dortmund auch so. Es sind gute Spieler, aber die Mannschaft ist nicht, das ist nicht ausgegoren. Da fehlt einiges. Da ist einiges zu tun, würde ich sagen. Und das haben wir gestern natürlich auch gesehen. Ich weiß nicht, ob es eine gute Vorbereitung ist aufs Champions-League-Spiel, obwohl Julian Brandt gesagt hat, das haben wir drauf, das schaffen wir schon. Ich bin nicht ganz sicher.
Können die Dortmunder den Hebel umlegen gegen Atletico?
Sie haben es gezeigt. Champions League haben sie meiner Meinung nach die besseren Spiele gemacht wie in der Bundesliga, obwohl sie in diesem Jahr, glaube ich, nur 2 Spiele verloren haben.
Mhm.
Aber sie spielen nicht immer so wie gegen Atletico Madrid. Diese Leistung brauchen sie, um zumindest ein Ergebnis zu erzielen, das Hoffnung gibt für das Rückspiel dann in Paris. Sie kennen die Pariser Mannschaft. Sie haben schon in der Gruppenphase gegen sie gespielt. Im Hinspiel, das war das erste Spiel, haben sie 2-0 verloren in Paris. Waren sie sehr schlecht. Beim Rückspiel haben sie eigentlich auf Augenhöhe gespielt. Und sie sind nicht umsonst ins Halbfinale gekommen, weil sie einfach Leistung gebracht haben. Natürlich 2 tolle Leistungen wie gegen Atletico Madrid. Und dann könnte es zu einem deutschen Endspiel im Blick kommen.
Hast du auch diese Fantasie?
Also das wäre ja, wenn der liebe Gott Humor hat, dann macht er das natürlich genauso 10 Jahre später, 11 Jahre später, wäre es aber wieder in Wembley und wieder Bayern gegen Dortmund. Ich halte es für möglich. Also
die einen schießen immer in der 97. Minute den Ausgleich und die anderen 2 gehen nach 11 Jahren wieder nach Wembley.
Aber manchmal hat die Fußballgeschichte doch auch ein Erbarmen, ne? Beziehungsweise in dem Fall Sinn für Humor oder wie auch immer man das nennen möchte. Also das wäre natürlich schon eine großartige Geschichte. Unter der Woche wurde bekannt, dass nicht Sebastian Kehl Geschäftsführer Sport wird, sondern Lars Ricken, auch eine Dortmunder Legende. Wir haben Sebastian Kehl gestern danach gefragt und er hat das sehr sportlich, sehr professionell genommen.
Sind Sie sehr enttäuscht, dass Sie es nicht geworden sind?
Naja, im ersten Moment ist man natürlich auch ein Stück weit enttäuscht. Ich glaube, das ist menschlich. Aber rappelt man sich kurz und ich freue mich für Lars. Lars ist ein richtiger Borusse. Wir kennen uns sehr, sehr viele Jahre. Wir haben zusammen viele Jahre Fußball gespielt. Wir haben in den letzten Jahren sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet in unterschiedlichen Positionen an verschiedenen Themen. Und in der Konstellation geht es jetzt weiter.
Das macht einen sehr aufgeräumten Eindruck, Lothar. Wie interpretierst du das, was auch Sebastian gestern gesagt hat?
Ja, was soll er ändern? Also er gibt für Borussia Dortmund alles, wie alle, die jetzt in Funktion arbeiten, die vor 1-2 Jahren noch nicht so weit waren, sind ja alles Ex-Spieler. Das ist romantisch, sehr romantisch. Ja, aber ob es dann der richtige Weg ist, nicht, dass zu viele aus der Vergangenheit wieder hier dabei sind. Also ich warte mal ab. Also das ist schon für mich was Besonderes, dass man jetzt innerhalb von 5-6 Monaten auf einmal die Ex-Spieler in ganz wichtigen Positionen wieder sieht. Ob das auf der Trainerbank ist oder im Büro.
Also das sind mit Sicherheit alles Top-Leute, die da jetzt künftig im Organigramm stehen und künftig das Sagen haben. Aber es ist schon eine anspruchsvolle Aufgabe, finde ich, dieses Organigramm dann auch wirklich so hinzukriegen. Also wenn man Sven Mislintat kennt, weiß man, dass der große Fähigkeiten hat, aber natürlich auch ein wirklich extrem ehrgeiziger Mensch ist. Und wenn ich das Organigramm richtig lese, dann steht da erstmal Ricken und dann kommt Kehl und dann kommt Mislintat. Und ob das alles so einfach geht und am Ende ist es dann vielleicht doch wie beim FC Bayern, dass der nicht mehr operative Uli Hoeneß der Boss ist. Und so wird es dann bei Dortmund mit dem bald nicht mehr operativen Aki Watzke möglicherweise auch sein.
Matthias Sammer
ist auch. Also das ist schon eine Ansammlung von Alpha-Tieren, die ist schon spektakulär.
Vorne unten am Rasen steht der Terzic.
Ja.
Und dahinter Sahin und Bender. Ja. Da kannst du dir auch gerade Gedanken machen.
Ja. Aber also, ist es nachvollziehbar, dass Kehl kämpft, dass er nicht hinwirft, sondern dass er sagt, ich will mich dieser Situation stellen und diese Situation annehmen?
Also so kenne ich ihn, so war er auch als Spieler. Kapitän bei Borussia Dortmund, immer im Mittelfeld gearbeitet und getan und nie aufgegeben. Also das führt er sozusagen in seine neue Position weiter. Aber ich glaube, tief drinnen ist er bitter enttäuscht.
Haben Sie Borussia Dortmund auf dem Zettel für kommende Saison? Wir haben ja eben schon gesprochen über Leipzig, über Bayern. Was ist mit dem BVB? Sehen Sie die als Konkurrenten im Titelkampf?
Den BVB muss man immer auf dem Kopf haben. Die spielen ja eigentlich konstant, fast eigentlich zweiter Platz die letzten Jahre. Also auf den ersten vier Plätzen rechne ich fest damit. Von daher würde mich das überraschen, wenn das nicht so wäre. Ja.
So, und Michael Leopold,
der BVB ist eine der zwei Mannschaften, die gegen Leverkusen diese Saison nicht verloren hat.
Ja, so ist es. Und der Ehrgeiz der Dortmunder wird angestachelt sein. Nicht nur der Dortmunder durch das, was Bayer Leverkusen macht. Also es könnte uns nächstes Jahr ein Meisterschaftsrennen blühen, im positiven Sinne, das noch erweitert wird um den ein oder anderen Club. Und das kann ja der Spannung eigentlich nur gut tun. Michael Leopold hat das Studio betreten. Und bei dem Spiel, über das ihr gleich berichten werdet, Michael, in den XXL-Highlights geht es nicht um den Titelkampf, sondern um den Abstiegskampf Mainz gegen Köln.
Aber Spannung hast du gerade gesagt. Ja. Spannung, unglaublich. 1-0 für Mainz, kurz vor Schluss. Köln hat einen Elfmeter verschossen.
Ui.
Hat jetzt auch im zweiten Abschnitt echt Chancen gehabt. Aber Stand jetzt, wenn es die Mainzer über die Ziellinie bringen, Darmstadt rechnerisch abgestiegen. Und für Köln würde ich sagen, war es das auch. Dann sind es 8 Punkte Rückstand auf dem Relegationsplatz. Und ich habe nochmal hingeschrieben, Gladbach 32, Mainz, Union, Bochum. 30 Punkte, so viel zum Thema Spannung.
Und die Mainzer haben Wahnsinnslauf und bringen das offensichtlich so ins Ziel, dass sie ganz über den Strich kommen, nicht über die Relegation die Klasse retten müssen.
Im Moment würde ich sagen, ja. Boah. Aber wie gesagt, wir haben auch vor ein paar Wochen gedacht, das sind nur drei Mannschaften, die es da hinten unter sich ausmachen. Ne?
Wolfsburg und Heidenheim hat auch nur 4 mehr, ne?
Ja, aber Heidenheim, wenn die heute Abend Spiel, gewinnen, habe ich gesagt, wer traut sich, Frank Schmidt nach dem Europacup zu fragen?
Also das spitzt sich zu, Schadenfreude mit Köln gibt es nicht, oder?
Also am Ende wird die Tabelle das aussagen, was jeder Mannschaft verdient hat. Von daher, also ich bin in dem Spiel Mainz-Köln, bin ich ganz klar für Mainz, weil unser ehemaliger Spieler Nadim Amiri da spielt und ich wünsche den Nadim ein gutes Ende der Saison.
Und ich mische mich ungern nochmal ein, aber jetzt läuft gerade ein Video über Weiß, möglicherweise gibt es nochmal Elfer für Köln.
Oha, also ein Grund mehr, gleich die XXL-Highlights definitiv anzuschauen. Wir sind am Ende dieser Runde und empfehlen aber ganz dringend die XXL Highlights. Michael mit Patrick Helmes. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wünsche ich jetzt noch einen schönen Sonntagabend. Vielen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit hyland.com.